Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie. Wir sind heute beide topfit, habe ich den Eindruck.
Es war so erwischt. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und ganz ehrlich, das ist immer so, also ich habe also seit, ich weiß nicht, gefühlt einer Woche schlafe ich richtig, richtig schlecht. Hm. Ich bin mehrfach nachts aufgewacht. Ich habe immer nur so 2 Stunden, 3 Stunden. Also wo du dann tagsüber...
Das ist so anstrengend.
Ja, und wo du dann tagsüber auch echt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve rumhängst und irgendwie nicht kannst und so. Und du hast gar keine Energie. Und dann bin ich auch aufgewacht und dann war auch Vollmond mehr. Also oder zumindest kurz vor Vollmond, kurz nach Vollmond. Es war taghell mehr oder minder im Zimmer, weißt du? Und ich dachte so, Und ich schlafe halt Vollmond sowieso auch grundsätzlich nicht so gut, unabhängig davon so. Und jetzt bin ich auch einfach müde. Und das bedeutet, sobald ich was lese, ist die Gefahr hoch, dass ich einschlafe. Und in dem Fall war es so, dass ich noch ein bisschen was für die Sendung recherchiert habe und ich aber dich schon vorgewarnt hatte und meinte, falls ich nicht antworte, bin ich auf der Couch eingeschlafen. Und genau das ist passiert. Es war zwar nur eine Stunde, aber offensichtlich habe ich es gebraucht.
Ja, ist ja auch überhaupt kein Problem.
Ja, und genau, so viel zu, ich bin nicht so fit. Und wie ist bei dir?
Ja, ich bin seit gestern erkältet zusätzlich
Ach, hör
zu
auf.
Dem
Das ist
Daumen.
Ja auch noch sowas, ja.
Ich habe heute Nacht auch nur irgendwie alle 3 Stunden bin ich wieder wach geworden, habe mich wieder umgedreht und habe mehrere Folgen Batchcast durchgehört beim Rein- und Rausgleiten in den Schlaf diese Nacht.
Und Batchcast ist nochmal genau was?
Das ist ein Podcast von Anja Rützel und Annika Brockschmidt, die verschiedene Folgen vom Bachelor gucken und den analysieren und vor allem in Hinblick auf die misogynen Tropes, die da so drin laufen. Und das ist sehr unterhaltsam. Also es ist nicht, es ist keine soziologische Betrachtung oder so, sondern die beiden lästern hauptsächlich. Aber,
ja. Naja, gut, aber dann hattest du wenigstens was auf den Ohren. Ich habe ja der Blender tatsächlich jetzt gehört. Das hatte ich ja schon auf der Liste. Und als du das dann letzte Woche empfohlen hast, habe ich gedacht, jetzt nehme ich mir mal ein Herz. Und war dann überrascht, wie schnell ich durch war mit der Serie, weil jede Folge hat ja doch eine gute halbe Stunde. Und nach Folge 4 dachte ich so, ich bin schon bei Folge 5. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie lang die Folge ist und dachte, oh, ich habe jetzt 2 Stunden am Stück gehört, ohne dass ich irgendwie, weißt du, so.
Also, das ging mir ganz genauso.
In Folge 7 dachte ich dann, oh, ich hasse dieses Ende. Dieses Ende ist richtig, richtig doof. In Folge 8 dachte ich, ich hasse es immer noch wie die Pest. Wie konnte Nils das gut finden? Und dann irgendwie so, ich weiß nicht, und dann so auf der Hälfte von der letzten Folge dachte ich dann so, oh, Plot-Twist, sehr gut. Ja, also es war wirklich gut. Und du hast schon recht, sie haben schon, ja, sie reden schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, modern. Also, oh, es ist wirklich sass, ey. Und das hat mich so ein paar Mal rausgerissen, weil ich halt wirklich schon zum alten Eisen gehöre. Also ich sage nicht sowas wie, es ist sass oder irgendwie so, aber ich weiß zumindest, was es bedeutet und ja, ist okay. Und die Tatsache, dass es halt zu den Charakteren passt, ist das, was es für mich okay macht.
Ja, ich finde das auch, ich glaube, das dient auch sehr zur Charakterisierung der Personen. Also es ist ja alles so ein bisschen shallow, so ein bisschen oberflächlich, so ein bisschen heighty-tighty und das ist irgendwie ganz interessant gemacht, wie da die Sprache eingesetzt wird, auf jeden Fall. Ich hab die in einem Stück durchgehört, sozusagen. Das ist alles sehr, naja, ist jetzt nicht direkt so binge-mäßig, dass man, also das so mit Cliffhangern oder so, sondern das hört sich einfach so fluffig weg. Ja,
und ich hatte dann gedacht, wenn der Blender so gut war, dann hörst du auch gleich nochmal in Mono rein. Ich glaube, Mono hieß es, gell? Die mit dieser Gefängnisinsel. Und da war ich dann aber enttäuscht, da habe ich dann irgendwie nach 3 Folgen aufgehört. Das war dann so ein bisschen so, okay, schade. Ich finde es immer schade, wenn du ein hohes Produktionsniveau hast, also du hörst einfach, dass da wirklich toll produziert wurde, ja genau, aber inhaltlich es dann nicht mitziehen kann. Das ist dann so ein bisschen schade. Ja.
Von dem Macher, der die Blender gemacht hat, gibt es ja noch ein anderes Hörspiel, das aber schon länger in der Audiothek ist. Das heißt irgendwas mit Mia.
Ach ja, genau, das habe ich gesehen. Ja, ja. Mhm.
Genau, das habe ich auch gehört, das fand ich ziemlich cool. Das ist
aber
ganz
du meinst,
spannend.
Aber du meinst nicht Mia Insomnia, oder ist es
doch,
das?
Doch, Mia Insomnia. Mia,
okay, ja genau, ja genau.
Das
hat ja auch 3 Staffeln.
Genau, ist von demselben Regisseur.
Ja, cool. Ja, wunderbar. Ansonsten habe ich tatsächlich meine Zeit damit verbracht, apropos, man guckt ja das eine oder das andere, tatsächlich, also ich hatte das Glück, das darf ich jetzt auch sagen, sonst darf ich das ja nicht sagen, aber jetzt darf ich es endlich sagen, ich hatte das Glück, die ersten 9 Staffeln der 2. Staffel von The Pitt zu sehen zu dürfen, als Screener, weil ich eine Review gemacht habe und hatte da, ja, und bin jetzt ganz, und aber schon seit, also ich habe diese 9 Folgen schon seit quasi die letzte Woche Dezember sozusagen gesehen gehabt und ich habe hier gesessen und ich bin quasi geplatzt, weil ich konnte es niemandem erzählen und ich konnte auch mit niemandem darüber reden und es ist immer noch ehrlich gesagt ganz schlimm, weil heute fing die 2. Staffel The Pitt an, also eine Krankenhausserie, die in den USA gerade sehr, sehr erfolgreich ist. Und die sind ja jetzt erst bei Episode 1 und die wird wöchentlich gezeigt. Bis sie also bei den Folgen, also ich möchte ja natürlich alles besprechen, weil ich bin ja großer Fan. Seit letztem Jahr bin ich da ja so richtig reingesaugt und liebe das und bin so dieses typische fanatisch-obsessive. Ich so, oh mein Gott, ich liebe diese Serie, ich liebe diese Charaktere und oh mein Gott, so. Und ich kann es mit niemandem teilen irgendwie. Und jetzt ist es zumindest so, dass diese 2. Staffel angefangen hat und ich so ein bisschen zumindest von den Dingen erzählen kann, die ich ganz toll finde, wenn auch jetzt nur peu à peu wöchentlich. Und aber trotzdem ist es super, weil ich saß hier die ganze Zeit und ich so, kratz, weißt du, so wie eine Katze, kratz an der Tür, ich will mit jemandem reden, bevor ich platze. Naja, und das ist ganz cool und da kann ich auch sagen, für alle, die interessiert sind, HBO Max, also HBO, was ja ein amerikanischer Kanal ist sozusagen, oder Streamingdienst, die machen jetzt in Deutschland einen eigenen Streamingdienst auf, der am 13. Januar an den Start geht, also nächste Woche. Und die haben natürlich dann einiges in ihre Kataloge reingepackt, was man in Deutschland gucken kann. Und definitiv, also für mich, definitiv 2 Serien sind es auf jeden Fall wert, sich vielleicht mal so einen Probemonat zu holen oder Probewoche. Ich weiß nicht genau, wie die das dann handeln bei HBO. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Und zwar, man kann also definitiv die komplette 1. Staffel von The Pitt durchbingen, weil die wird komplett eingestellt, soweit ich weiß. Und da ja jetzt aktuell in den USA die 2. Staffel läuft, ich kann sie übrigens sehen, weil, und ich liebe das so sehr, Gott sei Dank, die Schweden keine Synchronisation haben, sondern einfach nur, genau, die klatschen einfach nur einen Untertitel drunter. Das geht relativ schnell. Deswegen sind die zeitlich fast genauso nah dran wie die Ausstrahlung im Original. Und da habe ich Glück, dass TV, also der eine Kanal, den ich auch gucken kann, habe ich ein Abo quasi, da wird es gezeigt. Und ich so, ich liebe es. Aber naja, auf jeden Fall habe ich ja sowieso schon jetzt die gesehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, 2 Serien sind es also wert. The Pitt würde ich sehr empfehlen, wenn ihr auch Freude vielleicht an der Krankenhausserie generell habt. Und Heated Rivalry wird definitiv auch auf HBO Max ausgestrahlt werden.
Oh.
Und genau, das sind 6 Staffeln einer
6 Folgen.
Ja, genau. Da war der Wunsch der Vater des Gedankens.
Das war Freud.
6 Folgen, genau. Das sind 6 Folgen einer, ich sag mal, um es ganz simpel zu sagen, schwulen Hockey-Liebesgeschichte.
Genau.
Also 2 männliche Protagonisten, die sich verknallen und so ein klassisches From Enemies to Lovers Ding. Und das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Ich habe das angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr die Reaktion gesehen habt auf meinen Posts, also auf meinem Social Media Kanälen. Ich habe es angefangen zu gucken und so, Folge 1. Ah, okay, es ist Softporn mit keiner Story. Folge 2. Weniger Sex, bisschen mehr Story. Ich fange an, die Charaktere zu mögen. Folge 3. Wer zum Teufel bist du? Folge 4. Oh, ich finde die Charaktere ja echt super. Ich hoffe, es klappt alles. Oh, Scheiß auf den Sex, nicht so wichtig. Folge 5. Oh mein Gott, die beste Folge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Folge 6. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Oh mein Gott, Leute, mit wem kann ich darüber reden? Keiner hat es gesehen, nur ich alleine. So, und ich liebe es. So, das war meine Reaktion. Also, ich denke, eure Reaktion wird vielleicht ähnlich sein. Deswegen, die 2 Serien kann ich also empfehlen. Und ab nächste Woche dann hättet ihr die Möglichkeit, legal in Deutschland das auch zu sehen. Außer, ihr macht wie ich ein Abo für schwedisches Fernsehen. Aber ich glaube, das wird euch nicht so viel bringen.
Geht das überhaupt, wenn man in Deutschland ist? Ja, scheint ja so zu gehen, wenn du das auch
das
machen
geht.
Kannst.
Das geht schon. Also theoretisch brauchst du eine schwedische Personennummer. die ich ja habe. Aber du kannst auch ohne Personennummer kannst du das auch machen. Mhm. Ja, das
bei
ist
der
ein
BBC
bisschen,
geht das ja immer nicht. Da muss man richtig, ja immer so über
genau,
Umwege gehen.
Genau.
Und so.
Ja, und mit Schweden geht das, also es gibt, also sagen wir so, offiziell, also es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Variante. Die offizielle Variante ist sauteuer und relativ kompliziert. Früher konntest du tatsächlich nur über Satellitenschüssel das buchen. Und das war ein Riesenaufwand. Und jetzt mittlerweile geht es auch so, aber da brauchst du halt eine schwedische Personennummer. Und inoffiziell ist es aber so, dass du dich tatsächlich einloggen kannst über einen VPN und kannst dann aber trotzdem das als reguläres TV quasi buchen und dann bezahlst du halt mit Kreditkarte. Und so habe ich das nämlich gemacht. Also ich bin dann quasi über ein VPN eingeloggt, aber bezahle halt regulär, also die so wie wenn ich in Schweden säße und da ich mit Kreditkarte bezahlt habe, hat noch keiner was gesagt. Also ich meine, theoretisch könnten sie natürlich zurückkommen und sagen, entschuldigen Sie bitte, aber wir haben festgestellt, Ihre IP ist irgendwie in Deutschland. Aber ganz ehrlich, da kümmert sich doch kein Schwein drum. Also ich bezahle ja ganz regulär, wie jeder andere Schwede auch. Ja.
Klar, dann sollte das ja kein Problem sein. Ja, auf Heated Rivalry bin ich auch schon gespannt, obwohl ich den Eindruck habe, dass ich nicht ganz die Zielgruppe bin.
Ah, absolut nicht. Das Ding ist eigentlich Young Adult.
Lustigerweise.
Ich bin auch
nicht
die Zielgruppe,
Young Adult.
Ganz ehrlich.
Nee, ich glaube, die Zielgruppe sind tatsächlich heterosexuelle Frauen im mittleren Alter.
Ja.
Das ist, ich glaube, es kommt nicht aus der...
Im mittleren Alter meinst du das, glaube ich nicht.
Doch. Das ist nicht als Young Adult gedacht. Das glaube ich jedenfalls nicht. Aber ich finde es trotzdem super spannend, diese ganze Serie, diese Idee darunter, die, weiß ich nicht, dass da ja ganz andere Dinge auch verhandelt werden, als jetzt in einer konventionellen schwulen Serie oder
ja,
so.
Es ist natürlich so.
Auch ganz anders mit Sex umgegangen wird.
Ja, ganz ehrlich, also Hand aufs Herz, das Ding ist einfach nur eine gute Romanze. Und man muss halt, also man muss das mögen. Und worum geht es in der Romanze? Das Ganze hat Höhen und hat Tiefen, aber es geht im Endeffekt darum, dass du zwei Leute hast, scheißegal, ob Männer, Frauen, Mann, Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, egal. Es geht darum, dass du zwei Leute hast, die zusammenkommen. Und auf dem Weg zu diesem Zusammenkommen gibt es halt irgendwie Obstacles oder aber sie kommen zusammen und haben dann die Obstacles. Also es gibt verschiedene Varianten, die man durchspielen kann. Aber im Endeffekt ist es eine ganz klassische romantische Geschichte, wie so eine Rom-Com. Und hier ist es halt zufällig noch so, dass du halt als Extra-Komponente A diese Sportkomponente hast, von wegen es spielt im Hockey, im Eishockey-Milieu. Und die zweite Komponente, die hier noch dazu kommt, ist, du hast halt relativ explizite Sexszenen drin. Und das sind die zwei Sachen, die hier nochmal extra sind. Das ist halt dann sozusagen innerhalb der Romance-Kategorie, ist es dann halt noch die Spicy-Romance-Kategorie, weil du eben diese Sexszenen drin hast. Aber ganz ehrlich, so nett das anzusehen ist, und das muss man schon sagen, das ist schon alles sehr nett anzugucken, ist es nicht das, warum du diese Serie schaust. Ja. Und es ist aber auch genauso, ich sage immer, wir kamen für den Sex und wir blieben für die Story, weil so ist es mir ja auch gegangen. In den ersten zwei Folgen dachte ich nur so, also ganz ehrlich, also jetzt mal ohne Scheiß, ich weiß, es klingt jetzt doof, aber ich habe das gesehen und dachte dann so nach zwei Folgen, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht und nur Sex ist die ganze Zeit, dann finde ich es auch langweilig. Also
aber das ist ja ein bewährtes Konzept.
Dann kann ich mir auch Porno angucken, weißt du? Dann brauche ich
Porno
keine
Serie.
Nee, Porno
hat halt keine Story.
Eben,
das ist ja,
das ist ja
die besondere Verbindung.
Richtig,
genau,
das meine ich ja. Ich habe gesagt, wenn das so bleibt, dass die mir nur Sex geben in dieser Serie, dann brauche ich
das
auch nicht
Teaser
gucken.
Das ist der Teaser sozusagen.
Genau. Richtig, ja. Genau.
Das ist ja so ein bisschen wie in bei Albert und... Queer's Folk, der in alten Serien war das auch so, dass es relativ explizite Sexszenen sind, mit denen es anfängt und dann irgendwann hat man diese großen Character-Arcs und interessiert sich eigentlich viel mehr für die Geschichte.
Genau.
Das war ein bisschen so bei, oh, was hatte ich denn gerade noch im Kopf als Beispiel? Game of Thrones jetzt gerade nicht, obwohl die auch so explizite Sexszenen hatten, aber die hatten auch immer viel mit so Machtgefälle zu tun und so. Ja, fällt mir gerade nicht. Ach so, True Blood zum Beispiel, da hatte ich das auch. Also das gab ja auch immer so sehr aufregende Sexszenen.
Schubert habe ich nicht geguckt, aber ja.
Aber da ist man dann letzten Endes auch für die ganzen Verwicklungen und die ganzen Charaktere geblieben und wie die untereinander dann...
Ich finde es total lustig, dass jetzt gerade, als dann jetzt Heated Rivalry so ein unerwartet großer Erfolg geworden ist, hat ja keiner mit gerechnet, dass das so durchschlägt und so, was auch tatsächlich für mich mit den Schauspielern zusammenhängt, weil die eine wahnsinnig gute Chemie haben. Ich finde tatsächlich, dass die Schauspieler... Also andersrum. Erstens, das große Plus der Serie ist, es hält sich sehr, sehr nah ans Original, also an das Buch. Und das ist wirklich was, wo die Fans sehr glücklich waren, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich brauche 50 Hände, um abzuzählen, wie viel Enttäuschung ich schon erlebt habe von einer mit Produktion, richtig, Büchern. Wo ich merke, das hält sich nicht ans Buch, deswegen ist es einfach schlecht so. Das war das Erste, wo wir alle sehr überrascht waren, weil das Buch ist halt sehr explizit und keiner hat damit gerechnet, dass es so explizit auch auf der Leinwand wird. Und das Zweite, was auch sehr, sehr gut ist, ist tatsächlich die Chemie der Darsteller und ich finde die Serie, und das sage ich wirklich selten, besser als das Buch. Das Buch ist unterhaltsam, aber ganz ehrlich, die Serie, finde ich, bringt es nochmal auf ein anderes Level und das hat tatsächlich mit den Schauspielern zu tun, weil die halt so gut miteinander klicken. Die funktionieren für mich tatsächlich besser als im Buch. Und das kommt selten vor. Deswegen, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich es so lustig finde, dass jetzt alle so geschrien haben, oh mein Gott, das ist so neu, das haben wir so noch nie gesehen und so. Und ich hier saß und die ganze Zeit gedacht habe, Queer as Folk? Queer as fucking Folk? Das war in den 90ern, weißt du? Ja. Das haben die alle vergessen. Ich meine,
2000er.
Okay, du hast recht. Anfang der 2000er. Ja. Das war im Grunde genau das Gleiche. Und das war natürlich noch eine Soap-Opera. Aber ja. Und ich dachte so, haben wir nicht das gleiche Fernsehen gesehen? Und da habe ich gemerkt, dass ich alt bin. Weil da habe ich gemerkt, dass die Leute, die halt die Reviews heute schreiben, das halt nicht kennen, weil die halt erst 20 sind. Ja. Und das war so, okay. Ja, naja. Aber ja, also die zwei kann ich empfehlen. Ich wollte jetzt ja eigentlich gar kein so großes Lobhudelei auf, aber damit habe ich mich halt beschäftigt. Und da konnte ich hier halt weiter nicht so gut drüber reden, weil ihr hattet bisher keine Möglichkeit, es zu schauen. Aber jetzt, ab nächste Woche, hätte man sie. Und ganz ehrlich, HBO soll mir bitte was bezahlen. Weil, also, ich krieg nichts von denen. Ja, so,
Punkt. Ich habe parallel Boots geguckt, tatsächlich.
War ja natürlich auch so ein Ding dieses Jahr.
Ich so ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich gelesen habe, das soll so Militärpropaganda sein.
Ja.
Spielt ja in den 90ern unter der Don't Ask, Don't Tell-Regel im Bootcamp sozusagen, in der Grundausbildung für die Marines, wo ein junger Rekrut sich einschreibt, weil er mit seinem besten Freund dahin will und keine Ahnung hat, was er mit seiner Zukunft machen soll. Seinem besten Freund gegenüber hat er sich auch schon geoutet, sonst weiß das eigentlich keiner und ja, er geht da so ein bisschen naiv hin und landet dann so im super harten Bootcamp und ja, da geht es dann viel so um Bullying und auch Missbrauch von Positionen.
Ja, aber auch Found Family halt, ganz klassisch.
Genau, und auch jede Menge nacktes Fleisch, allerdings wenig Sexszenen bislang. Ja, und es geht halt um diese Verfolgung von Schwulen durch die Armee zu der Zeit, also dass du wirklich Probleme damit haben konntest, wenn das jemand rausgefunden hat, so, und was es natürlich eigentlich unmöglich macht, offen schwul zu sein in der Armee. Ja.
Ja, das war auch das, warum ich da tatsächlich auch lange nicht geguckt habe, weil ich dachte, eigentlich habe ich keinen Bock, mir diese Probleme aufzuhalten. Ich möchte deswegen auch
hier
das Memory, weil ich möchte
fluffig.
Was Einfaches sehen. Genau.
Es ist nicht leicht und fluffig, es ist schon anstrengend, aber es ist schöner gemacht, als ich befürchtet hatte, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das war ja auch so ein unerwarteter Hit auf Netflix. Und dann hat ja Netflix das gecancelt. Also nach dieser, es gibt keine zweite Staffel. Und das ist der Klassiker bei Netflix. Es ist immer eine Staffel canceln. Naja, gut.
So viel nochmal dazu, dass ich meinen ganzen Streaming-Abos kündigen wollte und mich nur noch auf die Öffentlich-Rechtlichen konzentrieren wollte ab Januar.
Wobei ich immer noch sagen muss, öffentliche Mediatheken immer noch alle Daumen hoch.
Randvoll.
Ja. wirklich, wirklich tolle Sachen grundsätzlich dabei. Aber ja, ich war jetzt umgetrieben von diesen Dingen. Plus, es fängt ja dann für mich als Star Trek-Fan auch nächste Woche offiziell eine neue Star Trek-Serie an. Also ich bin
auf Paramount,
gehypt.
Ne?
Genau.
Ich habe die letzte Staffel von der letzten Serie noch nicht geguckt.
Strange New Worlds.
Ja. Obwohl ich die so geliebt habe, die ersten.
Ja, tatsächlich habe ich das Problem, dass Strange New Worlds für mich eine Wendung genommen hat in der letzten Staffel, die ich nicht so toll fand. Aber grundsätzlich, also das ist immer Jammern auf hohem Niveau, weil das macht die Serie nicht schlecht. Das macht die Serie anders, als ich sie wollte, aber es ist immer noch eine gute Serie. Also weißt du, das ist so, dann gucken wir mal, was ist so passiert die Woche. Also gestorben ist John Mulroney mit 67 Jahren, ein amerikanischer Komiker, der vor allen Dingen in den USA bekannt ist, der aber tatsächlich einige Verwicklungen hat mit Fernsehen, TV, TV-Serien auch und so weiter. Und deswegen erwähne ich den hier. Es waren einige also gerade auch mit HBO und HBO Comedy Night und so weiter. Und es waren einige Schauspieler, die sich auch geäußert haben, jetzt im Zuge seines Todes, als sehr überrascht und sehr schockiert und enttäuscht. Und ja, und deswegen wollte ich ihn hier nennen. Er hatte seine richtige große Zeit, in Anführungszeichen, vor, ich sag mal so plus minus 10, 15 Jahren, in dann so Formaten wie Ellen oder The Good Life oder, ja, solche Geschichten. Er war auch, und das finde ich total witzig, in Great Balls of Fire mit dabei, den ich auch ganz gerne mochte. Und ja, und
der hat mal die Late Show übernommen für Joan Rivers, nachdem sie gefeuert wurde.
Ja. Genau. Ja, da wurde er, glaube ich, einem größeren Publikum am bekanntesten. Ja.
Wissen wir, warum er gestorben ist? 67 ist ja relativ früh.
Ich glaube nicht.
Nee, genau, keine.
Das wurde nämlich, glaube ich, nicht erwähnt. Ich habe auch, ehrlich gesagt, dann nicht mehr recherchiert. Warte. Nein, hier steht nur hier, er starb plötzlich.
Genau.
No cause keine of death was immediately, nee, also wurde nicht gesagt, ja. Dann haben wir Jane, ich glaube Tricker wird sie ausgesprochen, die mit 62 Jahren gestorben ist. Die kannte ich überhaupt nicht, aber die hat in den Scary Movies mitgespielt. Und Scary Movie ist ja so eine ganze Reihe, wo Leute ja auch irgendwie begeistert sind. Und da dachte ich mir, irgendeiner von euch wird es bestimmt auch sein und sie kennen.
Die habe ich auch noch nie geguckt, weil ich immer nicht weiß, wie viel Splatter da drin ist, obwohl die lustig sind.
Ja, ich glaube, man kann, also ich habe den ersten Mal geguckt, nachdem das Ding aber schon irgendwie 25 Jahre alt war. Und man kann, also ich kann es gucken, dann kannst du es auch gucken. Ja, genau.
Ich denke immer,
also
man muss die ganzen Scream-Anspielungen dann ja eigentlich verstehen und Scream wiederum habe ich nicht geguckt.
Ja, du, ich auch nicht, aber okay. Naja, also sie eigentlich Bodybuilderin, genau.
Genau. Und hat in dem Film mitgespielt und nur in dem ersten, soweit ich weiß.
Genau.
Und hat in anderen Filmen auch noch mitgespielt, aber keine sehr ausgedehnte Karriere als Schauspielerin, sondern eben eher als Bodybuilderin. Und genau, sie wurde jetzt gefunden, nachdem ein Bekannter nach einer Woche, in der sie nicht erreichen konnte, irgendwie die Polizei informiert hat und die haben dann in ihrer Wohnung ihren leblosen Körper gefunden.
Ja, und ich meine, sie hat hauptsächlich als Maklerin gearbeitet und hat halt aber ihrer Zeit als Bodybuilderin die eine oder andere kleinere Rolle gehabt und wie gesagt, in Scary Movie war sie dabei und auch in dem ein oder anderen Musikvideo, ja.
Ich sehe gerade im legendären Telefon von Lady Gaga und Beyoncé.
Ja, genau.
Das habe ich öfter gesehen, als ich ein Musikvideo sehen sollte, glaube ich.
Okay. Und dann haben wir Bela Tarr, der mit 70 Jahren gestorben ist. Auch eher jemand, den ich nur vom Namen her kenne. Und hier sind wir jetzt auf europäischem, wie sagt man, Kontinent unterwegs. Bela Tarr war Ungar und ist in Ungar sozusagen eine Legende, also ein legendarischer Regisseur, der unter anderem... Ja, der quasi, ich weiß nicht, von seinen 70 Jahren hat er irgendwie, keine Ahnung, 55 Jahre als Regisseur gearbeitet. Also wirklich. Und ist halt für das ungarische Kino halt ein Meilenstein sozusagen. Und sein vielleicht, also längstes Werk oder ich weiß auch gar nicht, ob das längste, doch, es ist auch das längste Werk der Filmgeschichte, ist Satans Tango. Das geht 7 Stunden. Und erzählt vom Kommunismus beziehungsweise dem Zerfall des Kommunismus in Osteuropa in Schwarz-Weiß. Ich muss so, also es ist wirklich, Entschuldigung, aber das ist genau der Albtraum der Albtraum von jedem, der dann sagt, also ich kann keine Arthouse-Filme schauen. Wieso nicht? Wir sind heute hier extra in einer Spezialaufführung von Bela Tarr. Das sind 7 Stunden Schwarz-Weiß über die Zerstörung des Kommunismus. Okay.
Er gilt als Paradebeispiel des sogenannten Slow Cinema, habe ich gelesen. Und dann habe ich mich nicht mehr gewundert, dass ich keinen einzigen der Filmtitel kannte.
Minimaler Dialog, dichte Atmosphäre, extrem lange, ungeschnittene Einstellungen. Ja, okay. Einer seiner weiteren bekannten Filme war zum Beispiel auch Verdammnis von 88. Und
die Werkmeisterschen Harmonien, wir kennen es alle.
Von 2000, genau. Aber was
und das
ich tatsächlich
Turiner
kenne,
Pferd.
Das kenne ich. Also, das,
du
ich
kennst
sagen, das
Turiner
das,
Pferd?
Ja, ich hab's nicht gesehen, aber ich kenn's. Also, okay. Ich habe Ausschnitte vom Turiner Pferd gesehen und das Turiner Pferd ist nämlich von 2011 und das habe ich tatsächlich aktiv damals noch mitbekommen. Da ist ein Riesenbohai drum gemacht worden, wo ich damals noch überlegt habe, warum. Aber das sagte mir was und deswegen dachte ich mir so, ah, okay.
Gut.
Das war sein letzter Film, deswegen wurde
dann
wahrscheinlich
bist du also
auch so
die Cineastin unter
ja,
uns
ja, genau. Dass ich es gehört habe, heißt nicht, dass ich die Cineastin bin, weil gesehen habe es ja trotzdem nicht. Ja, aber Bela Tarr jetzt also mit 70 Jahren gestorben. Dann haben wir noch Walter Schultheiß, der mit 101 Jahren gestorben ist. Und ich so, what? 101? Das ist ja schon irgendwie geil. Also alles über 100 oder 100 an sich zu erreichen. Und Walter Schultheiß ist das, was man wirklich ganz klar einen Volksschauspieler nennt. Und ich kenne ihn und ich habe ihn auch mehrfach im deutschen Fernsehen gesehen. Er ist Schwabe, also schwäbischer Volksschauspieler und hat alles Mögliche schon im deutschen Fernsehen gespielt. Und jetzt gucke ich gerade mal, er ist aber, glaube ich, ich glaube, es wird gar nicht gesagt, woran er gestorben ist. Ich würde mal sagen, Altersschwäche, oder? Also mit 101 hat man so viele Bewegungen, denke ich mal. Genau. Ja, also zum ersten Mal auf der Bühne, vor allen Dingen als Bühnenschauspieler hat er angefangen, stand er eben nach Ende des Zweiten Weltkrieges und hat in Die kluge Närrin gespielt. Dann hatte er Schauspielunterricht in Stuttgart und dort dann auch sein erstes festes Engagement am Volkstheater. Und hat dann aber zum Beispiel auch Radio- und Fernsehkarriere gemacht. Also damals war Radio auch noch viel prominenter, als es heute ist. Und dort hat er vor allen Dingen, und da ist er sehr bekannt geworden, durch jahrzehntelang eben das Straßenkehrer-Duo Karl und Gottlob, also Karl und Gottlob ist der Titel quasi, verkörpert beziehungsweise da mitgespielt. Also ich bin der Straßenkehrer Gottlob Friedrich, ich kehre für arm und reich, für groß und niedrig. Und die kannte ich. Also das ist so ein bisschen wie, ich sag jetzt mal, also für mich ist es so die gleiche Kategorie, so ein bisschen wie die Familie Hesselbach. So. Mhm. Also es ist nicht das gleiche Genre, aber es ist so ein bisschen so Radio und so. Und
in Mundart wahrscheinlich
ja,
auch, ne?
Ja, genau, genau. Wobei nicht so schlimm, dass man es nicht verstehen kann. Also ich konnte es verstehen.
Bei Schwäbisch gibt es ja sehr viele Ebenen.
Genau. Aber woher ich ihn tatsächlich auch im Fernsehen kenne, ist von den Bienzle-Tatorten, weil er da eben der, also da hat er auch einen Schwaben natürlich gespielt, und aber so einen sympathischen Schwaben.
Nee, eher so einen unsympathischen, oder? Der war der Vermieter von ihm.
Ja, aber ich meinte, du hast recht, unsympathisch, aber in seiner, also, aber man hat ihn trotzdem irgendwie gemocht.
Und da hat der Bienzle immer dran erinnert, dass er die Kehrwoche noch machen muss.
Genau, genau, genau. Und daher kenne ich ihn vor allen Dingen aus dem Fernsehen tatsächlich, muss ich auch sagen. Es gab eine Zeit, auch gerade als ich dann so, sagen wir mal, vor Pubertät und Pubertät, da hat sonntags immer die ARD so alte Kamellenfilme gezeigt zwischen nach dem Essen, zwischen 2 und 4 meistens. Und da liefen dann eben so alte Heimatfilme und so ein Kram. Und ich bilde mir ein, dass ich ihn da in einigen gesehen habe.
Ah.
Aber das kann ich halt jetzt nicht mehr. Ich habe so vage Erinnerungen irgendwie. Ja, naja, und aber Bienzle ist, glaube ich, so tatsächlich das, was da so im Gedächtnis geblieben ist bei mir. Und jetzt ist er, wie gesagt, verstorben mit 101. Und ja, traurig, aber ganz ehrlich, da hat er wirklich ein langes Leben gehabt.
Ja.
Und dann haben wir noch John Cunningham, der mit 93 Jahren verstorben ist, auch ein hohes Alter. Und das ist ein Schauspieler, der vor allen Dingen eher am Broadway bekannt war, also in den USA. Aber er hat zum Beispiel auch in Filmen mitgespielt wie Mystic Pizza und In and Out. Und das sind auch zwei Filme, die ich sehr, sehr mochte und die ich auch gesehen habe. Und ich dachte mir, die kennt ihr vielleicht auch. Mystic Pizza, einer der ersten erfolgreichen frühen Rollen von Julia Roberts. Und In and Out mit Kevin Klein, okay, da können wir dann diskutieren. Aber auch so eine...
Den also, habe ich natürlich gesehen.
Ich wollte gerade sagen, läuft bei mir unter schwulen Filmen, in Anführungszeichen.
Genau.
Genau.
Wenn ich ihn heute gucken würde, ich glaube, der war so ein bisschen unangenehm und ich glaube, der hat den Zahn der Zeit nicht bestanden.
Ja, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob der überleben würde, aber ich habe ihn damals auch gesehen. Er hat zum Beispiel auch mitgespielt in Dead Poets Society, also im Club der Toten Dichter und in Kabarett und so weiter. Also das heißt, man kennt ihn auch tatsächlich von der Kinoleinwand, obwohl er hauptsächlich am Broadway unterwegs war. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, es ist erwähnenswert, dass er leider jetzt verstorben ist. Ach, und in Starship Troopers hat er auch mitgespielt.
Ah.
Beziehungsweise dachte ich so, ach was? Wobei, da war er nicht mit seinem Gesicht im Film, sondern mit seiner Stimme. Da hat
mit
er nämlich
Stimme.
Diese Stimme auf dem Off hat er quasi gesprochen.
Ah, der Erzähler.
Genau, diese Stimme, die immer drüber gelegt wird, so diese News-Anker-Stimme. Ja, genau.
Weitere Erfolge der
Republik. Genau, genau, genau. Ja, und man könnte jetzt echt tatsächlich noch eine ganze Handvoll anderen Sachen nennen, die er gemacht hat. Aber ja, bei 93 ist klar, dass da auch eine lange Karriere war mit vielen, vielen Dingen, die gefilmt und gedreht und präsentiert worden sind. Ja. Gut, dann haben wir kranke Häschen. Colin Mochrie, ich glaube, so wird er ausgesprochen, hatte eine Not-OP und ich kenne ihn, das ist ein britischer Comedian, vor allen Dingen aus der Panel-Show Whose Line Is It Anyway, was so eine Art Improvisations-Comedy-Panel-Show ist. Und ich kenne ihn aber auch nur daher, muss ich dir sagen. Sonst irgendwie habe ich ihn gar nicht so richtig präsent, der taucht halt immer mal wieder in britischen Formaten auf. Ja. Naja, und da war es so gewesen, der ist eigentlich gerade auf Tour. Und jetzt wurde dann bekannt gegeben, dass er die Tour nicht fortsetzen kann, weil er eine Not-OP haben musste, wegen einer abgelösten, was ist denn die Retina?
Vorhin hatte ich das Wort noch.
Ja, warte mal, also Netzhaut, glaube ich, oder?
Ja, das müsste die Netzhaut sein, die Retina.
Ja, also abgelöste Netzhaut im Auge. Genau, sie heißt auch Retina auf Deutsch, dann toll. Naja, aber das ist klar, dass man da dann eine Not-OP braucht, weil ich meine, ich vermute mal, dass die, also wäre jetzt nur
dass
meine Vermutung,
blind
aber
ist,
dass du dann erblindest, genau, richtig, genau. Ja. Naja, und da, ganz ehrlich, also das finde ich jetzt mal eine wirkliche Begründung, warum man sowas absagt, ja. Und naja, also subtiler Shade nach rechts und links. Nichtsdestotrotz, es ist alles gut gelaufen. Und jetzt braucht er halt einfach die Zeit, um ja zu gesunden und sich zu regenerieren. Aber wichtig ist, dass halt die OP auch gut gegangen ist. Ja.
Genau. Er hält den Rekord übrigens auf Whose Line Is It Anyway von 21 Seasons, die er jetzt schon mitgemacht hat.
Okay.
In 431 Episoden.
Ja, krass. Aber diese Art von Panel-Shows, ich finde es so lustig, da gibt es ja doch eine Handvoll, die im britischen Fernsehen auch schon sehr lange laufen.
Die kennt
man
gar nicht.
Sehr lange schon erfolgreich laufen. Und genau, und die kennt man in Deutschland irgendwie fast gar nicht. Wobei man dazu auch sagen muss, dass auch sehr, sehr viel halt, gerade weil es Improv und so ist.
Wortwitz.
Das ist halt viel Wortwitz, genau, ja. Und sehr viel britischer Humor. Die haben auch eine sehr spezielle Art von Humor. Und ich weiß halt nicht, ob das über die Grenzen von Großbritannien hinaus funktionieren kann.
Man könnte es ja zumindest mal probieren.
Ja, ja.
Dann halt mit Untertiteln.
Und da
so.
Haben sie eine ganze Reihe. Dann haben sie sowas wie Whose Line Is It Anyway, wie QI, wie Would I Lie to You und was nicht alles. Also da gibt es ja eine ganze Menge. Ja. Ja, dann haben wir ein weiteres krankes Häschen in Anführungszeichen. Und zwar Evangeline Lilly, bei der wir ja immer sehr skeptisch sind, weil sie ja grundsätzlich politisch nicht so das vertritt, was wir mögen. Aber sie, ja.
Sagen, ich
also,
nur ein bisschen
ja,
gelacht.
Sie hat jetzt wohl bekannt gegeben oder hat darüber gesprochen, dass sie nach einem Sturz eben tatsächlich Hirnschäden erlitten hat. Und sagen wir mal so, der Zyniker in mir hat gesagt, ja, das wundert mich gar nicht, es erklärt auch viel. Aber das sollte man natürlich so nicht sagen. Also,
hast du aber gerade?
Ich habe nichts gehört. Du etwa? Ja, also man kennt sie aus dem TV von verschiedenen Dingen. Ich denke, am größten oder bekanntesten ist sie geworden eben durch Lost. Und es ist wohl so gewesen, dass sie, ich glaube im Oktober sogar schon, oder? Da hatte sie wohl einen Sturz. Im Urlaub in der Karibik, glaube ich, war es. Und von diesem Sturz haben wir gar nichts mitgekriegt. Also, das ist jetzt auch irgendwie öffentlich gemacht worden von ihr, weil ich nämlich noch dachte, als ich es gelesen habe, Moment mal, wenn das schon im Oktober war, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Warum haben wir darüber nicht geredet, weißt du so? Und sie ist wohl gefallen und ist, ich glaube, also warte mal, kriege ich das noch zusammen? Sie ist, glaube ich, in Ohnmacht gefallen, oder? Und dann
sie ist in Ohnmacht gefallen und dann am Strand auf Felsen gefallen.
Richtig. Und das ist ja immer das, wo ich noch gesagt habe, dass du, wenn du dann wirklich umkippst, dass du dir dann noch viel schwerere Schäden quasi zuziehen kannst, wenn da halt auch keiner ist und du mit dem Kopf halt volle Kanne irgendwie auf den Boden knallst oder auf die Felsen knallst, wie in ihrem Fall. Und ja, und jetzt ist eben festgestellt worden, dass sie tatsächlich danach dass es da Nachwirkungen gibt und eben Folgen hatte. Und sie meinte, sie hat bei sich halt neurologische Störungen festgestellt. Dinge laufen einfach viel, viel langsamer. Probleme mit Gedächtnis, Probleme mit Konzentration, Wortfindungsstörungen, all solche Geschichten. Und man bildet sich ja dann vielleicht auch ein, dass es dann eben zum Beispiel damit zu tun hat, dass man nicht genug geschlafen hat oder man ist einfach mal nicht fit oder so. Ich meine, wer sucht nicht mal nach einem Wort? Ich suche hier in jeder fucking Folge nach einem Wort, ja? Also deswegen, das ist so. Und ich meine, wer böse, oh Gott, ich darf nichts sagen. Ich habe jetzt auch schon noch gedacht, ja, das erklärt auch einiges, wenn du, vielleicht solltest du auch mal zum Neurologen gehen, liebe Frau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass sie dann zum Arzt ist und der dann halt festgestellt hat, dass es tatsächlich Probleme gibt. Und ich finde, es klingt nur so krass, wenn man dann halt liest, sie hätte Hirnschäden. Ich so, what? Also ich meine, es mag ja wahr sein, aber das heißt ja, wenn ich Hirnschaden höre, denke ich immer an komplett ausgenockt und also nicht mehr ansprechbar.
Koma oder so.
Aber ja, genau. Aber das ist es ja hier nicht.
Nee,
nichtsdestotrotz
aber
hat sie gesagt, es wird viel Arbeit bedeuten, genau, da wieder quasi sich rauszuarbeiten aus diesem Konsequenzenloch, das sie da jetzt gefallen ist mit diesem Sturz. Ja, also krass, oder?
Ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, mir selber gegenüber zuzugeben, oder? Dass man merkt, okay, ich bin irgendwie kognitiv eingeschränkt gegenüber dem, was ich früher gekonnt habe oder so, da erstmal zu dieser Erkenntnis gekommen.
Ja, und aber vor allen Dingen.
Das ist bestimmt super gruselig.
Also das zum einen, das genau, aber und dass du ja auch dann quasi auch eingeschränkt bist in deinem normalen Alltag. Aber was ich noch viel krasser finde, ist, es ist ja auch so demotivierend, dass du einfach weißt, dass du jetzt einfach die nächsten 2, 3, 4 Jahre, wie auch immer, wirklich ganz hart arbeiten musst, um einfach da für dich eine Routine zu etablieren und dass du vielleicht dein ganzes Leben lang arbeiten wirst müssen. Und das finde ich ja so frustrierend. Also da musst du dich auch erstmal für motivieren, das überhaupt zu machen. Weißt du?
Ja.
Naja, also.
Bittere Situation auf jeden Fall.
Ja, absolut. Dann haben wir Stefano Zarello, der einen Autounfall hatte. Und ich las das und dachte, so war der nicht erst letztens wegen Verbrennungen vom Frittieren im Krankenhaus? Also irgendwie hat er so ein bisschen unglücklich.
Risky Lifestyle.
Genau. Unglückliches Händchen oder unglückliche Umstände. Er hat jetzt einen Autounfall. Es ist alles glimpflich ausgegangen. Es geht ihm gut. Aber er meinte, er hätte daran jetzt gemerkt, wie wertvoll doch die Gesundheit sei. Und.
Ja, er konnte irgendwie noch ausweichen. Ihm ist auf der Straße jemand entgegengekommen irgendwie.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wie war es denn gerade nochmal? Ja, und interessanterweise, das hat mich so ein bisschen irritiert, hatte der Artikel die Instagram-Fotos von seiner Fettverbrennungsgeschichte verlinkt. Und ich dachte, Moment mal, die Fotos kenne ich doch, die haben doch mit diesem Unfall
ja,
nichts zu tun. Genau, deswegen hatte mich das kurz richtig verwirrt. Also die Geschichte lautet, er hatte einen Unfall, es geht allen gut und er weiß jetzt seine Gesundheit umso mehr zu schätzen. Punkt. So.
Und wie immer, das Personal ist ganz toll.
Ja, 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 aber ich meine, das darf man auch gerne mehrfach herausheben. dann haben wir eine Neuigkeit gehabt, von der ich irgendwie dachte, what? Also, Will Smith, der Schauspieler, ist wegen sexueller Belästigung verklagt worden. So, erstmal soweit. Dann habe ich das gelesen und dachte, und was hat Will Smith jetzt damit zu tun? Das verstehe ich gerade nicht. Ich hatte das gelesen und dachte, mir wird jetzt eine Geschichte erzählt, in der wir hören, dass Will Smith irgendwie nach einem seiner Auftritte irgendwie jemanden befummelt hat oder... Ja, und ich dachte, was zum Teufel hat das mit Will Smith zu tun? Und dann stellte sich raus, dass Will Smith verklagt wurde, weil er quasi der... Also der Producer sozusagen ist des Ganzen so. Und jetzt frage ich dich, worum ging's?
Na, nicht ganz. Also es geht schon auch um sein Verhalten. Also es ging darum, dass ein junger Violinist, der mal Dritter geworden ist bei America's Got Talent, engagiert war für Will Smiths letzte Tour, in der er sein Album vorstellen wollte. Und da stand er so mit auf der Bühne. Auf dem Insta-Account von dem Violinisten, heißt Brian King Joseph, sieht man, dass vor ungefähr einem Jahr zum Beispiel eine dieser Auftritte war. Mhm. Und er meinte, dass er auf dieser Tour zum einen Smith so Bemerkungen zu ihm gemacht hat, im Sinne von, dass die beiden sich doch auf einer Ebene verstehen, die ganz einzigartig wäre und dass sie sich ganz gut verstehen würden oder so. Und zum anderen gab es einen Vorfall.
Wobei, das sind halt diese zweideutigen Kommentare, die man vielleicht aus der Situation heraus als flirty oder unangenehm empfindet, aber wo man dann, wenn man das halt liest, sich denkt,
sehr unkonkret,
was ist das Problem? Ja, genau.
Aber vielleicht werden sie auch deswegen genauso gemacht. Also,
ja,
dass
eben,
sie
das
dann vor Gericht
genau.
immer noch ambivalent sind.
Genau.
So. Und dann ist passiert Folgendes. Zum einen ist dem Management-Team die Tasche von ihm abhanden gekommen. Und da war eine Schlüsselkarte drin und dann wurde und dann wurde in sein Zimmer eingebrochen. Er kam einmal wieder, also eben nicht eingebrochen, sondern die Tür wurde ohne Gewaltanwendung geöffnet und geschlossen und dann lag auf seinem Bett verschiedene Dinge, eine Bierflasche, ein roter Rucksack, HIV-Medikation, aber mit einem Namen von wem anders drauf, irgendwelche Tücher, einen Ohrring. Krankenhausentlassungspapiere, also irgendwie sehr merkwürdiges.
Ja, auch so Desinfektionstücher, so nach dem Motto, also sah halt aus, als hätte einer vielleicht gerade Sex gehabt, der HIV-positiv ist und sich danach irgendwie die Hände abgerieben oder so, also so ganz komisch.
Ja, aber ich habe da jetzt keinen roten Faden drin gesehen in den Gegenständen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und eine handschriftliche Notiz mit den Worten, ich bin spätestens zurück zu einer bestimmten Uhrzeit und dann nur wir beide und dann Stone F. Punkt. Also
so. Und ich habe dann da jetzt gesessen und gedacht, was hat das mit Will Smith zu tun? Ja.
Also ja, die Anklage ist sehr mutig, würde ich sagen. Also im Sinne von, ich finde, es gibt auch relativ wenig, was darauf hindeutet, dass es jetzt wirklich Will Smith ist.
Also die Klage ist halt natürlich in erster Linie deswegen, weil es halt danach hat, er hat das dann wohl gemeldet.
Das ist scheiße gelaufen, ja.
Genau, bei der, wie sagt man, bei den Verantwortlichen, genau.
Ja.
Und daraufhin, und dann ist er entlassen worden. Und er sagt halt, er ist halt ungerechtfertigt gekündigt worden. Also nach dem Motto, weil er was gesagt hat, ist er jetzt quasi angeprangert worden und entlassen worden, damit er da nicht noch mehr Aufhebens drum machen kann. So interpretiert er das ja, oder? So sehe ich das.
Ja, genau. Und dann hat er eben noch angegeben, seitdem unter Stress und Rufschädigung und anderen Schäden zu leiden.
Ja, und das Anwaltsteam oder das Management von Will Smith hat sich jetzt geäußert und hat halt mehr oder minder gesagt, alles totaler Quatsch. Damit haben sie überhaupt nichts zu tun. Es würde alles so nicht stimmen. Und
ein
da sind sie
normales
jetzt halt,
erstes Statement, ja.
Ja, genau. Und da sind sie jetzt halt am Diskutieren, sag ich mal so. Also ich habe Fragen. Erstens, ich verstehe diese Dinge, die da lagen, nicht.
Ich auch nicht.
Ich verstehe auch nicht, wie
ich
er
sehe darin
von
noch nicht mal
der
eine sexuelle Anspielung
Stone F-Punkt zu Will Smith kommt.
Ja.
Hat Will Smith irgendwie, das habe ich versucht noch raus zu recherchieren, aber ich habe nichts gefunden dazu, hat er einen alten Rappernamen, wird er irgendwie
Nein,
auf der
warum
Tour,
sollte der da seinen
ja,
eigenen Namen draufschreiben?
Ja, oder wird er auf
das
der Tour
ja
irgendwie Nickname-mäßig Stone F genannt oder was? Mm-mm. Also das ergibt für mich halt keinen Sinn. Wer ist Stone F? Und also so. Und wem waren die HIV-Medikamente? Also da sitzt jetzt ja wohl ein Name drauf. Wer ist das? Wer ist diese Person? Was wissen wir darüber? Wissen wir auch nichts? Also und überhaupt diese ganze Kombination von HIV-Medikamente und Entlassungspapiere und diese handschriftliche Notiz, wobei diese handschriftliche Notiz, ich bin später zurück, nur wir, das klingt ehrlich gesagt schon wie eine Drohung. Also ich irgendwie alles super weird und ein Ohrring und also was, ich weiß nicht, was glaubst du denn? Wenn, also
ja, ich find's auch weird. Ich find's wirklich weird und kann da überhaupt nichts draus machen.
Ja.
So richtig.
Und ich meine, was natürlich halt richtig, natürlich kann man immer mal eine Schlüsselkarte verlieren, wenn aber das und warum hatte das Management überhaupt seinen Rucksack, aber egal. Also wenn die jetzt tatsächlich diese Schlüsselkarte absichtlich verloren haben, könnte ich mir halt auch einfach vorstellen, dass da jemand vielleicht irgendwie mit ihm, also ja, was heißt scherzen, aber ihn vielleicht trollen wollte und das ist dann halt nach hinten losgegangen. Also weißt du, dass da irgendeiner sich rächen wollte, weil er vielleicht angepisst war wegen irgendwas oder so. Also für mich klingt das eher so, ja. Ich meine, das wäre immer noch falsch und wäre immer noch ein Grund zu klagen, aber nicht wegen sexueller Belästigung. Und also es ist, ich weiß es nicht, ich finde, diese ganze Geschichte ist so komisch, dass ich da auch, ich weiß da gar nicht, was ich daraus, also was
da kommt
ich machen soll draus.
Nee, geht mir auch so, es ist alles sehr kryptisch.
Ja.
Da wird, weiß nicht, wird wahrscheinlich irgendwie, ja, werden wir sehen dann im Laufe der
Verhandlung. Also ob da noch was draus wird, ich glaube, es wird eher am Ende eingestellt werden, weil es geht allen so, dass sie erst alles irgendwie super kryptisch finden. Aber ja, also wir gucken mal. So. Aber das war auch sehr so, was?
Also ich finde für das Kaliber, ne, für Will Smith, für das Kaliber von Star, gegen den er da vorgeht, irgendwie habe ich den Eindruck, dürfte das schwierig sein.
Ja, und da muss ja dann vielleicht noch mehr sein, von dem wir nichts wissen, weil
genau.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie du sagst, dass man sich der Gefahr aussetzt, zu klagen und wie du schon sagst, auch gegen jemanden wie Will Smith, der halt dann aber auch das Geld hat, die Anwälte so lange auch zu bezahlen, bis du halt selber als Ankläger vielleicht auch keine Kohle mehr hast. Also es ist alles sehr seltsam. Naja, gut. Ja, dann haben wir, ach ja, eine zweite Geschichte, wo ich so dachte, einmal tief einatmen, einmal tief ausatmen. Wir sind wieder mal im Kindergarten gelandet, was aber offensichtlich in diesen typischen Mama-Gruppen nichts Außergewöhnliches ist. Ich habe ja auch nur lauter Mütter bei mir im Bekanntenkreis. Und diese Müttergruppen, in denen man halt automatisch ist, weil man halt natürlich Termine mit den Kindern irgendwie abklären muss oder was auch immer, die sind natürlich, das wissen wir ja, anstrengend. Und die sind auch so, dass du irgendwie 17.000 Mal Guten Morgen gewünscht bekommst und 15.000 Mal, oh, mein Kind auch und können wir nicht glutenfrei und so. Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen alles fies, aber es ist schon irgendwie so. So. Aber diese Müttergruppen können auch recht toxisch sein. Und auch das ist nichts Ungewöhnliches. Also wenn du irgendwie mal eine Meinung hast wie, oh mein Gott, ich habe mein Kind irgendwie mit Milchbrei irgendwie gefüttert, statt mit Brust oder so, bist du schon persona non grata. Also diese Müttergruppen sind wirklich sehr schwierig so. Und jetzt gibt es da eine sehr verwirrende Geschichte, in die Ashley Tisdale, Hilary Duff, Mandy Moore, Meghan Trainor
und eine Reihe unbekannter
diverse Mütter. Andere, genau, involviert sind. Und zwar auch hier frage ich dich wieder, wie? Und ich frage dich, ich weiß, du wirst wahrscheinlich sagen, erklär du doch mal, warum muss ich immer das Komplizierte machen? Ich frage dich aber bei den komplizierten Dingen, weil ich immer finde, dass du das ganz gut auseinanderdröseln kannst.
Okay. Also Ashley Tisdale hat ein Essay geschrieben in der Zeitschrift The Cut. Und darin hat sie darüber geschrieben, wie sie aus ihrer toxischen Mom Group ausgestiegen ist, nachdem sie rausgefunden hat, dass die anderen Mütter sie irgendwie schrittweise ausgeschlossen haben, Seitenchats etabliert haben, wo sie sich über sie unterhalten und nicht mit ihr. Und sie hat das Ganze dann irgendwie so Highschool-Verhalten genannt und ist dann so raus. Sie hat in ihrem Artikel...
Aber hat keinen Namen genannt, gell?
Genau, sie hat in ihrem Artikel keinen Namen genannt. Das war ein, ich glaube, sie wollte auf jeden Fall Shade verteilen, aber hat das getarnt als, ich habe mich selber empowered, indem ich mich aus meiner toxischen Mom Group befreit
habe. Richtig, weil sie dann
habe.
Auch so betont von wegen, mach das, was gut für dich ist, genau. Lass dich nicht geißeln von anderen Müttern. So nach, also wirklich so, ja, ja.
Genau, sie wollte mal so richtig austeilen, ohne das so zu formulieren, sondern zu sagen, nein, das dreht sich nur um mich in diesem Artikel.
So. Ja, und ich meine, dann wurde natürlich auch so dieses größere, wie sagt man, diese größere Geschichte von wegen Mütter und du bist halt auch irgendwie, also Mütter sind nicht immer, wie sagt man, klein, kuschelig und nett, sondern können auch einfach ätzend sein und so halt, ja.
Ja, und nun wissen aber, also ist es implizit bekannt, dass sie eben in einer Müttergruppe ist mit mehreren anderen prominenten und auch nicht prominenten Frauen. Und bei denen haben vor allem die Männer sich jetzt geäußert. Also
ja, das ist das Witzige gewesen, dass noch nicht mal die Mütter aus der Müttergruppe sich geäußert
genau.
haben, sondern also ein Mann hat wohl seine Frau verteidigen wollen. So habe ich das
genau.
gelesen. Ja.
Und die hat er verteidigt, indem er das
also
Cover
ein Mann ist gut, wir können ja,
diesem,
ja.
wir können ja seinen Namen sagen. Matthew Comer, das ist der Mann von Hilary Duff, die auch in dieser Müttergruppe ist. Der hat daraufhin einen Instagram-Post gemacht, in dem er das Cover repliziert hat von dem Artikel in The Cut, also auf dem die Autorin Ashley Tisdale einfach auf einem Sofa sitzt und so in die Kamera guckt, das eine Bein übergeschlagen, und er hat ein Foto von seinem Kopf genommen und das genau auf diese Silhouette von Ashley Tisdale mit dem übergeschlagenen Bein drauf montiert und hat dazu dann in demselben Typografie wie The Cut halt so getan, als hätte er einen eigenen Artikel geschrieben, oder es ist halt eine Parodie auf die Artikelüberschrift. Und warte, der Artikel heißt jetzt, wenn du die am meisten mit dir selbst besessene und tone-deaf, tone-deaf ist so schwer zu übersetzen,
ja.
die Person bist, die kein Gefühl für Schwingungen hat oder so. Und andere Mütter daraufhin anfangen, dich nicht mehr so zu fokussieren, sondern sich mit ihren tatsächlichen Toddlern zu beschäftigen,
ja, also
ihren tatsächlichen
im Grunde,
kleinen Kindern
also
zu
genau,
beschäftigen.
Also genau, weil man kann es, glaube ich, in einem Satz das so zu übersetzen, wie der das jetzt gemacht hat, ist schwierig. Ich jag's mal durch Dippel. Mich würde mal wirklich interessieren, was der sagt für Tondeaf. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Warte, er sagt... warte, er muss gerade noch herausfinden, wie er es übersetzt. Also, wenn man die selbstverliebte, unmusikalisch, sehr schön.
Nein!
Wenn man die selbstverliebteste
also, ja,
Person auf Erden
nein.
ist, neigen andere Mütter dazu, ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Kleinkinder zu richten. Und
genau.
das ist halt auch noch dieser Shade mit, so nach dem Motto.
Kleinkind.
Also, genau, und vor allen Dingen, also er behauptet ja dann eigentlich, dass sie sich benimmt wie ein Kleinkind. Und
genau
so. Und also wenn man die selbstverliebteste Person ist, die einfach kein Gefühl dafür hat, wie andere Leute reagieren und gar nicht die Zwischentöne hört. So, das ist damit gemeint. Ja.
Ja, also Shots feiert, und ich glaube, ein paar von den anderen Frauen haben jetzt auch schon Reactions gepostet.
Richtig, genau. Das geht nämlich jetzt noch weiter. Also das war das. Warte, also es sind verschiedene Reaktionen sind gekommen. Meghan Trainor hat irgendwie ein Bild gepostet, wo im Hintergrund ihr Song läuft, I Don't Care. und hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, und hat dann irgendwas geschrieben. Warte mal, kriege ich es noch zusammen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber also es ging da in erster Linie darum, dass sie halt I don't care lief im Hintergrund. Wobei Meghan Trainor ist ja sowieso ein bisschen schwierig insgesamt.
Ja. Ich glaube, irgendwie trifft es da alle die richtigen.
Ja,
ich glaube,
ja,
die sind
ja.
alle nicht so ganz. Weiß ich nicht.
Ja, genau. Ja, sie hat auf TikTok ein Video gepostet, wo sie auf ihrem, genau, wo sie vor dem PC sitzt und tippt. Ach ja, genau. Und da geht es offensichtlich darum, dass sie auf Dinge antwortet von dieser Mama-Gruppe und im Hintergrund läuft halt dieser I don't care-Song. Mhm. Und dann hat sie dazu gemacht, Hashtag I still don't care. Ja. Many more.
Das straft sich selber natürlich Lügen, ne? Weil wenn es dir wirklich egal wäre, müsstest du keinen Insta-Post machen.
Manny Moore hat wohl geschrieben, dass dieser Ehemann von Hilary Duff, sie hat gesagt, das ist der netteste Mensch der Welt. Der hat, also man, ich lasse auf den nichts kommen. Der hat damals zusammen mit eben Hillary, als unser Haus komplett hier abgebrannt war und wir kein Heim mehr hatten, haben die ihre Türen geöffnet und haben mich und meine Familie aufgenommen und wirklich ohne irgendwie was zu verlangen, zu fragen oder sonst irgendwas. Und da bin ich ewig für dankbar und da lasse ich, auf die lasse ich nichts kommen. Und das ist auch so interessant, dass sie genau dieses Beispiel gebracht hat, weil nämlich auch die Gerüchteküche sagt, dass auch Leute wohl angepisst gewesen sind in dieser Müttergruppe, weil halt Ashley Tisdale wohl zu dem Zeitpunkt, zu dem eben diese Feuer gewesen sind, auch nicht irgendwie Hilfe angeboten hat oder so. Also dass da halt auch Shale von der Seite angeguckt wurde, so nach dem Motto, ja, ja, halt du mal deinen Rand, ja, so. Und naja, und aber es ist, also und so schaukelt sich jetzt ein bisschen hoch und keiner will sich irgendwie konkret äußern, aber alle wissen, dass es doch so passiv-aggressiv offensichtlich tatsächlich genau diese Müttergruppe ist und offensichtlich tatsächlich genau dieser Beef halt besteht. Und ganz ehrlich, also ich glaube, beide haben recht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube tatsächlich,
insofern, als
so
dass
wie die
einfach
sich jetzt
füreinander gemacht sind.
Also quasi. So wie die sich jetzt verhalten, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es diese Nebenchats gegeben hat, wo die über sie gesprochen haben. Da bin
ja,
ich hundertprozentig. Also, dass es genau so dieses toxische Environment war und so weiter, da bin ich, ich glaube, das stimmt total, ja. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Ashley Tisdale einfach das ihn provoziert hat, weil sie vielleicht Kommentare dagelassen hat oder auf Dinge nicht reagiert hat oder vielleicht auch irgendwie zu sehr in ihrer eigenen Bubble unterwegs gewesen ist, dass sie halt wirklich tone-deaf war und Dinge halt einfach nicht gerafft hat. Also und daraufhin die anderen dann allergisch reagiert haben. Und das ist ja dann diese Gruppendynamik, das macht es ja umso schlimmer. Weil wenn du dann halt ein Opfer hast, dann wird halt gemobbt. Und wie gesagt, gerade auch diese Frauen, so wie die sich auch generell benehmen und wie sie sich auch jetzt benehmen, du siehst ja schon, wie kleinkindlich das ist und wie Kindergarten und aber auch, du siehst aber auch so es ist wirklich toxisch. Also ich kenne es auch nur von Frauen. Ich kenne es tatsächlich nicht von Männern. Ja, das gibt's bei Männern mit Sicherheit auch, aber ich habe es halt bisher nur bei Frauen erlebt. Dieses, dass sie dann so bissig werden und so eklig, ja. Naja, aber.
Nee, das kenne ich auch von Männern auf jeden Fall.
Ja, siehste, also da nehmen wir uns, glaube ich, nichts. Das ist, ja.
Also ich meine, ein großer Fehler ist natürlich, also man kann ja einfach aus dieser Mom-Gruppe rausgehen, aber man muss dann ja nicht einen Artikel in The Cut darüber schreiben, wie toll einen das selber heilt und so.
Also das ist natürlich, also sagen wir so, sie hat das herausgefordert.
Ja.
Aber das Ding ist natürlich auch, tone deaf, sage ich nur, aber das Ding ist natürlich auch, natürlich ist das alles Kindergartenniveau, aber ich gebe zu, mir das von außen so anzuschauen, das amüsiert mich trotzdem sehr. Also irgendwie, das ist dann der Milieu in mir, der dann doch hier sitzt und so, guck dir die
das
an.
Ist so ein schöner,
das ist so diese Schadenfreude auch, weil du weißt, das sind alles Millionäre und alle haben irgendwie so viel geileres Leben als du und im Endeffekt ist es nicht so.
Das ist ein schöner Sturm im Wasserglas auf jeden Fall.
Absolut. Völlig unwichtig, aber trotzdem spannend anzuschauen.
Tone deaf könnte man vielleicht übersetzen mit Gefühl für den Raum, aber das ist auch schon wieder so ein
Ja, also einfach, ich finde, so ein Gefühl oder so ein, dass man spürt quasi, wie, dass man halt in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen und dass man eben nicht in der Lage ist, diese Schwingungen, die unter dem Ganzen liegen, irgendwie wahrzunehmen. Also nur weil jemand irgendwie, manchmal finde ich, jemand sagt das eine, aber durch Körpersprache siehst du ganz deutlich, er meint eigentlich was anderes, ja. Oder vielleicht auch der Ton, in dem was gesagt wird, dass du dann heraushörst, oh Moment mal, hier stimmt irgendwie was nicht, ja. Also das ist so dieses Zweideutige irgendwie. Und dass du da halt nicht in der Lage bist, das irgendwie zu lesen. Ja, so vielleicht. Ja, ja, dann haben wir Bill Hader und Eddie Wong, die sich jetzt nach 2 Jahren Dating getrennt haben. Und das war irgendwie eine Überraschung wohl in der Szene.
Jahren Ehe, oder?
Ach
oder
so, warte, Moment.
Nee, ist nur Beziehung, du hast recht.
Ja, aber das ist wohl so ein Riesen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum da so ein Ding draus gemacht wird. Aber offensichtlich, weil die beiden wohl irgendwie so als das,
It-Couple.
Genau, das innerhalb der Comedy-Szene halt irgendwie galten. Und ja, offensichtlich haben sie auseinandergelebt. Also, ja. Mhm.
Ja, sie kriegen ihre Terminkalender nicht mehr übereinander.
Ja, ich meine, das ist ja...
schlechtere Entschuldigung habe ich noch nie gehört.
Ja, deswegen sage ich auseinandergelebt.
Wir sind beide so busy. Keine
ja,
Zeit
ja, ja.
für eine Beziehung.
Ach Gott, ey, also wirklich. Na
das
ja.
heißt, Stefan ist wieder zu haben.
Ja. Gut. Ja, also das ist das. Dann haben wir... ja, Brigitte Macron, die ja eigentlich Politikerin, also Politikergattin ist und hier nichts zu suchen hat. Aber ich habe die Info mit hier reingenommen, weil ich nämlich es interessant fand im Kontext unseres Spielfeldes, in dem wir uns bewegen. Mhm. Und zwar, sie hatte ja jetzt, es gab eine Klage, sie ist mehrfach beschuldigt worden, dass sie ein Mann sei und also auch diese, das ist so lächerlich. Ich habe damals noch gedacht, als sie geklagt hat, warum sie überhaupt klagt. Aber sie hat natürlich geklagt, weil es so viel Überhand genommen hat. In der Presse und mit Hate-Kommentaren, TikTok-Videos und was nicht alles, ist halt behauptet worden, sie sei, ich weiß auch gar nicht, ob
also
sie...
Es gibt eine ganze Verschwörungstheorie, soweit ich das gesehen habe. Und die Idee ist, dass Brigitte Macron ursprünglich eben als Mann geboren sei, wie man immer so sagt, was auch eine sehr komische Formulierung ist. Und dass sie quasi eine Transfrau sei. Und das wiederum sei die Tarnung dafür, dass Emmanuel Macron eigentlich schwul ist, was auch völliger Quatsch ist, weil wenn du mit einer Transfrau zusammen bist als Mann, dann ist das immer noch eine heterosexuelle Beziehung. Also schon die Verschwörungstheorie ist total krude. Aber ja. Und
ja,
dagegen
also das war alles
hat sie
so
geklagt.
Ja, und das war aber alles irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, dass ich dachte, wie kann man denn wegen sowas klagen? Aber sie klagt ja nicht inhaltlich wegen dem, was gesagt wird, wobei das natürlich auch ein Punkt ist, sondern einfach auch, dass das halt so, wie, sie ist halt quasi wirklich cybergemobbt worden. Mhm. Also das hat Ausmaße angenommen, das war dann wirklich nicht mehr haltbar. Und ja, und dann deswegen ist geklagt worden. Und jetzt kam das Resultat und sie hat Recht zugesprochen bekommen. Also sie hat gewonnen, die Klage. Es sind Leute, die dahinter stecken, wegen Cybermobbing schuldig gesprochen worden. 10 Menschen insgesamt sind verurteilt worden, wobei wahrscheinlich da noch mehr dahinter stecken. Ich meine, es kann sein, also da sind natürlich jetzt auch aktiv Betreiber mit da drin, aber du weißt ja selber, da hängen ja dann noch so viele andere Sachen mit drin, Bots und Leute, die das weiterverbreiten etc. Mhm. Und aber von diesen 10 Personen eben, wie gesagt, sind eh einige und die haben unterschiedliche Strafen bekommen. Zum Teil tatsächlich auch mussten sie ihre Social-Media-Accounts komplett löschen, also bei X zum Beispiel, bei Twitter. Oder zum Teil haben sie 6 Monate Haft bekommen.
Auf Bewährung,
also,
ne?
Genau, einer wurde zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Andere haben zwischen 2 und 8 Monaten bekommen.
Und dann haben alle noch irgendwie eine Schulung im Thema Cybermobbing bekommen.
Richtig, und tatsächlich dürfen noch einige einfach jetzt die nächsten 6 Monate gar ihre Social-Media-Accounts nicht mehr benutzen.
Mhm, genau.
Also sind komplett einmal gesperrt worden und sowas. Also ja, und ja, also krass. Und ich habe halt das jetzt hier mit reingenommen, weil ich mir halt überlegt habe, ich kann mir halt vorstellen, ich meine, das ist jetzt Europa, es ist nicht USA, aber trotzdem ist es ja eine wegweisende Entscheidung, weil ich habe tatsächlich bisher noch nie was gehört. Also über Cybermobbing, also in diesem Sinne, ich meine, ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, dass es da auch bestimmt Klagen schon gegeben hat, aber ich habe noch nie so ein Ergebnis gehört und vor allen Dingen auch nicht im Zusammenhang mit Politik oder Celebrities und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade bei Celebrities, die ja genau diese Problematik auch haben, dass da vielleicht, nachdem jetzt gesehen wurde, dass man das gewinnen kann in Europa, dass vielleicht der eine oder andere europäische Celebrity in Zukunft dann auch genauso Klagen anstreben wird, wie das jetzt Brigitte Macron gemacht hat. Weil man sieht, das kann durchaus gewinnbar sein.
Ja, vielleicht ist es auch gewinnbar, wenn du die Präsidentengattin bist. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Aber natürlich ist die Justiz eigentlich unabhängig und sollte, egal in welchem Fall, zu diesem Ergebnis kommen.
Ja, aber ich habe mir halt gedacht, dass das interessant
immerhin
ist.
Immerhin hat man
jetzt
einen Präzedenzfall, genau.
Genau, weil das vielleicht genau so eine Präzedenz eben jetzt ist für Celebrities, die genau die gleiche Problematik haben. Ja. Dann haben wir als nächstes Mickey Rourke, wo ich dachte, ach, der lebt noch, so nach dem immer so. Also von dem hört und sieht man ja schon lange nichts mehr, Schauspieler und ja, auch so ein bisschen auch voll terrible. Also der ist immer schon strange gewesen und hatte so eine I don't give a fuck Attitüde. Und jetzt ist es so, man hat halt länger von ihm nichts mehr gehört, der hat auch länger auch keine Filme oder so mehr gemacht und er scheint jetzt wohl in finanziellen Nöten zu sein. Und es würde ihm angeblich eine Zwangsräumung drohen, dass er also raus muss aus seiner Wohnung. Er hätte Mietschulden in großer Höhe. Und ja, so. Und daraufhin ist ein GoFundMe ins Leben gerufen worden.
Von seinem Management.
Richtig. Ne? Und sein Management hätte das angeblich auch mit ihm besprochen. Aber nachdem dann wirklich Leute, also das war angesetzt auf $100,000 und nachdem dann wirklich ganz viele Leute und Fans auch reagiert haben, man kann ja mit dem, was man spendet, auch eine Nachricht hinterlassen und nachdem dann ganz viele Leute halt reagiert haben und es sind, glaube ich, 96.000 sind zusammengekommen, also der ist fast komplett. Mhm. Und dann haben aber auch ganz viele Leute eben gesagt, dass sie ja erschüttert sind und dass sie hoffen, es geht ihnen bald wieder besser und so weiter. Also es hat sehr viel, ja, Öffentlichkeit erzeugt und daraufhin hat dann Mickey Rourke sich öffentlich geäußert und hat gesagt, dass diese GoFundMe-Kampagne, dass er das Geld nicht annehmen würde, dass ihm das extrem peinlich sei, dass er niemals von Fremden oder Fans Geld erbetteln würde und es auch nicht annehmen würde und es ging ihm gut. Er hätte ein Dach über dem Kopf und er hätte was zu essen. Die Leute sollen sich da keine Gedanken machen und er möchte eben nicht, also er möchte eigentlich, er hätte am liebsten, dass diese ganze Aktion gar nicht stattgefunden hätte und er würde das Geld nicht annehmen und er würde es zurücküberweisen. So. Und das heißt, da versucht er jetzt vehement von sich zu weisen, dass er irgendwas damit zu tun hatte, während sein Management hat dann gesagt, wir haben mit ihm drüber geredet. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, würde ich denken, die Wahrheit liegt in der Mitte, weil angeblich haben sie halt gesagt, ja, wir haben hier eine Aktion, die würden wir ins Leben rufen und wäre das okay. Und dann hat er wohl ja gesagt. Und na, also so sagt das Management das. Und ich vermute mal, also ich könnte mir durch vorstellen, dass es genauso gewesen ist, dass aber dann Mickey Rourke wahrscheinlich gar keine Ahnung hatte, was so ein GoFundMe überhaupt ist und wie viel Öffentlichkeit sowas dann auch eben herstellen kann. Und ich glaube, als er dann gemerkt hat, wie viel Öffentlichkeit das halt bringt, war ihm das extrem peinlich, weil er nicht wollte, dass seine Lage halt öffentlich gemacht wird. Und ich glaube, deswegen weiß er das jetzt halt so vehement von sich, weil es klingt für mich halt deutlich wie jemand, der halt einfach zu stolz ist, um Hilfe anzunehmen. Also, ja, auf das jeden wäre meine Fall. Interpretation.
Ich dachte so über so toxische Maskulinität nach oder so, also diese Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen. Das ist, also, weil es klingt ja doch, ich glaube ihm nicht, wenn er sagt, dass er ein Dach über dem Kopf hat und was zu essen. Es klingt erstmal nicht so. Sein Management wird sich ja auch was dabei gedacht haben, diese Kampagne ins Leben zu rufen. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Also, aber ich finde, also auf der einen Seite verstehe ich natürlich die Problematik, aber wenn ich Mickey Rourke wäre, wäre es auch irgendwie gut für mein Herz zu sehen, dass halt einfach auch $96.000 zusammengekommen sind. Also, dass die Fans und die alten Fans und auch generell, dass die halt einfach immer noch sagen, Mensch, du hast uns so viel Freude gemacht mit deiner Arbeit, wir möchten es unterstützen, dass es dir jetzt vielleicht ein bisschen besser geht, weißt du, so, ja.
Die machen das ja nicht gegen ihren Willen. Also, das ist ja alles freiwillig und so.
Ja, ja. Naja, also aber, ja, mal gucken, genau, du hast schon recht, mal gucken, wie das weitergeht. Dann haben wir einen kleinen Update von dem Geißenüberfall, erinnerst du dich noch daran?
Der Geißenüberfall, ja, da erinnere ich mich noch dran.
Genau, also die Geißen sind ja überfallen worden, wir haben da ja drüber geredet,
das war ja richtig scary.
Ich wollte gerade sagen, das war alles ziemlich beängstigend, das war genau das, was ich gerade sagen wollte, weil die halt in ihrem Haus überfallen worden sind. Während sie da waren
und unter vorgehaltener Waffe ihre Tresoren aufmachen mussten und Schmuck und Geld rausgeben mussten.
Völlig irre. Naja, auf jeden Fall sind da jetzt erste, was heißt erste? Also es sind Leute festgenommen worden wegen diesem Überfall. Man weiß, glaube ich, noch nicht, ob es alle sind, aber zumindest 3 Verdächtige sind festgenommen worden und die Verdächtigen sind jetzt halt in Untersuchungshaft und man wartet dann jetzt eben drauf, ja, was halt jetzt weiter passiert. Jetzt geht halt, ich sag mal, die normale Bürokratie geht halt jetzt seine Wege oder ihre Wege. Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist es ja gut, dass 3 Leute verhaftet worden sind. Also offensichtlich ist es da zu einem Erfolg gekommen in der Fahndung, ja.
Ich fand ganz spannend, was Carmen Geis dazu gesagt hat. Sie meinte nämlich, dass sie das jetzt verstehen als einen Angriff auf ihr Leben. Also, dass das ja durchaus
quasi...
Ich meine,
sie ist ja gewürgt worden. Also,
genau,
es
ist
durchaus
in Kauf genommen worden.
Ja.
Und deswegen belastet sie das jetzt nicht mehr so sehr, weil sie sind ja dann mit dem Leben davongekommen und es ist ja dann irgendwie glimpflich ausgegangen, abgesehen von dem Geld. Deswegen finden sie das jetzt alles nicht mehr so schlimm. Das ist eine krasse Perspektive auf den Überfall und da beglückwünsche ich sie auch sehr zu, dass es nicht mehr so traumatisch ist oder so, weil sie sich sagen kann, naja, wir sind ja mit dem blauen Auge davongekommen letzten Endes. Krass.
Also ich sage mal so, viel Therapie in ihrer Zukunft.
Wahrscheinlich.
Also in meiner wäre auch viel Therapie. Also man ist ja dann so in seinem...
Ja,
genau. Aber du hast schon recht, das ist natürlich, also ich sag mal so, für eine mentale Gesundheit, das ist die perfekte Einstellung, oder?
Ja.
Aber also ich könnte das, glaube ich, aber auch nicht.
Steh-auf-Männchen-Ding.
Genau. Ja, naja, gut. Aber da, wie gesagt, das war ein kleines Update dazu. Dann haben wir auch ein Update zur Kidman-Erb-Scheidung. die ist durch? Und ich so, was, die ist durch? 3 Monate, zack, erledigt. Wir klatschen ab und gehen unsere Wege, weißt du so. Und da habe ich gedacht, wow, die Tatsache, dass das alles jetzt so schnell durchgezogen wurde, nachdem die ja auch irgendwie über 20 Jahre, glaube ich, verheiratet gewesen sind, zeigt deutlich, dass beide offensichtlich dem anderen jeweils dann keinen Stein in den Weg mehr räumen wollte oder zumindest, dass die sich, also dass sie beide auch einfach
fertig sind mit der Beziehung.
Also, ich wollte gerade sagen, sie haben beide am gleichen Strang gezogen, was natürlich jetzt für eine Scheidung auch ein schlechtes Bild ist als Vergleich, aber also offensichtlich haben sie sich ja geeinigt.
Sie haben gemeinsam das Betttuch zerschnitten oder so.
Genau. Und,
das wäre ein schönes Bild für eine Scheidung.
Es ist ein bisschen natürlich jetzt auch rausgekommen, auf was sie sich geeinigt haben. Und im Grunde, wenn ich das jetzt richtig mich entsinne, haben sie sich im Grunde darauf geeinigt, jeder behält halt seine eigene Kohle. Und sie zahlen sich keine Unterstützung in irgendeiner Form, weder Spousal Support noch irgendwie Child Support oder sonst irgendwas. Und sie haben einen gemeinsamen Parent Plan, also Elternplan, wo halt festgelegt ist, wer wann wie die Kinder bekommt. Und es ist wohl so, dass er die Kids jedes zweite Wochenende dann hat. Und jetzt muss man aber auch sagen, Kids, also ich meine, die Töchter sind 15 und 17. Also die sind im Grunde auch schon erwachsen. Aber ja, so. Also das war so, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, genau so war's. Die Kinder, er darf die Kinder halt ein paar Mal im Monat sehen, ganz offiziell, aber die sind halt auch alt genug, um ihn von sich aus zu besuchen, wenn sie ihn sehen wollen.
Ich gucke nur gerade, jeder ist für sich verantwortlich für, genau, und jeder bezahlt seine eigenen Kosten selber, also die Anwaltskosten und was da alles noch dranhängt, genau. Ich gucke nur gerade, ich hatte irgendwo gelesen, jeder behält halt seine eigene Kohle. Jetzt frage ich mich aber, weil natürlich klar, dass jeder das, was er selber verdient hat, dann für sich behalten kann, völlig okay. Aber die haben ja auch Projekte gehabt, die zusammengelaufen sind. Also was ist mit dem, was sie während der Ehe zusammen verdient haben? Das habe ich, glaube ich, nirgendwo gesehen. Wie ist damit irgendwie? Aber offensichtlich gibt es da ja auch eine Einigung. Ja. Und Nicole behält das Haupthaus sozusagen, also in dem sie jetzt sowieso schon leben und bleibt da halt eben mit den Kindern. Ja, und er ist dann halt woanders. Er ist ja schon ausgezogen. Also das passt ja dann auch alles irgendwie. Ja.
Die haben genug Häuser, um getrennt wohnen zu können.
Ja. Ich vermute mal, es wird ein Prenup gegeben haben, also eine vorherige Vertrag, bevor sie geheiratet haben.
War das vor 20 Jahren schon so üblich?
Ja, und ich meine, also selbst wenn nicht, sie war mit Tom Cruise verheiratet. Ich bin mir ziemlich sicher, auch da hatte sie eine Prenup. Also ich glaube, Nicole wird wissen, was es damit auf sich hat. Nichtsdestotrotz, und selbst wenn es kein Prenup gegeben hat, also sie haben sich ja jetzt doch geeinigt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es so einen Vertrag im Vorhinein gegeben hat, den muss man halt wahrscheinlich anpassen, was das Geld und so angeht. Aber grundsätzlich wird da wahrscheinlich schon einiges festgehalten gewesen sein, auf das sie sich jetzt haben dann einigen können.
Ja.
Ja, also das war wirklich eine Überraschung, wo ich so dachte, wow, 3 Monate, zack, erledigt, kein Mensch hat sich irgendwie geäußert und also so kann es, das ist das, was man erwartet, wenn Leute sagen, wir haben uns geeinigt und es gibt keine Schlammschlacht und nichts und man macht das hinter der Tür im stillen Kämmerlein und gut ist ein Punkt, so. Aber da haben wir ja natürlich schon anderes erlebt. Auch wenn es immer heißt, wir haben uns irgendwie einvernehmlich getrennt und dann geht die Schlammschlacht los. Und hier war es, wir haben uns nicht einvernehmlich getrennt und zack, 3 Monate Ruhe und dann war es durch, ja. Also, tja. Also das war eine Überraschung. Dann haben wir jetzt tatsächlich bestätigt die Kandidaten fürs Dschungelcamp. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, aber wir können gerade nochmal wiederholen, weil ja bestätigt ist, wer jetzt da hingeht. Also wir haben zum einen Schauspielerin Mirja Dumont, die Ex-Frau, ist doch die Ex, oder?
Von Sky Dumont.
Ich überlege gerade, ob es musste die Ex, genau. Die Ex-Frau von Sky Dumont. Dann haben wir
Umut
Tekin, den man wohl kennt von Die Bachelorette, beziehungsweise Bachelor in Paradise, Sommerhaus der Stars und Love Island VIP, also so ein Reality-TV-Mensch, so.
Ich kenne ihn natürlich von Sender Hause Fehlanzeige.
Ah, okay.
Sie schon sehr viel über ihn geredet haben, weil der wird immer mehr zum Bad Guy gerade.
Ah, okay. Und das ist ein Podcast, der sich mit genau diesen Formaten beschäftigt.
Genau.
Dann haben wir Samira Yavuz, die ebenfalls auch Reality-TV-Sternchen quasi ist. Und sie war wohl in Der Bachelor 2018. Dann haben wir Eva Benetatu.
Ja.
Die, ich überlege gerade, was ist die? Die ist auch ein Reality-TV-Star.
Die ist auch ein Reality-TV-Star und ist nämlich der Todfeind, die Todfeindin von Samira, weil sie einen Seitensprung hatte mit Samiras Ex-Mann, während die noch zusammen waren.
Oh, das ist auch Drama im Dschungelcamp.
Genau.
Dann haben wir Ariel, die Reality-TV macht, als
und auch Influencer
mehr Jungfrauen. Ich so, was? Also, ja.
Ich glaube, es ist das Promo-Foto. Ich hoffe nicht, dass sie die ganze Zeit im Meerjungfrauenschwanz da rumhüpfen muss.
Dann haben wir Patrick Roma, den man aus Bauersucht Frau kennt. Er war wohl einer der Bauern.
Mhm.
Dann,
nicht die Frau, wollte ich gerade witzeln.
Aha. Dann haben wir Hardy Krüger Junior oder Hardy Krüger.
Da habe ich auch gefragt, warum das JR gedroppt wurde.
Naja, weil sein Vater tot ist mittlerweile. Als der noch gelebt hat, als beide noch gelebt haben, wurde immer Junior und Senior dazu gesagt. Und jetzt ist ja sein Vater schon seit einiger Zeit tot. Es gibt also nur noch einen Hardy Krüger. Und seitdem ist das Junior getroppt. Aber ich weiß gar nicht, ob das von ihm kommt. Ich glaube, es kam von der Presse einfach.
Jetzt habe ich den Satz, es gibt nur einen Hardy Krüger mit der Melodie von es gibt einen Rudi. Genau.
Ja, ja, sehr schön. Ich habe kurz gezögert, weil eigentlich, also ich kenne ja Hardy Krüger tatsächlich noch als
Inga Lindström
seriösen Schauspieler. Und wenn der halt im Dschungelcamp ist, da bin ich immer so ein bisschen so, slippery slope, so, aber okay.
Ja, ist die Frage, ist das Hochkultur oder nicht? Ich glaube, daran zerbrechen regelmäßig die Feuilletons jeden Januar.
Ich habe jetzt gerade gelesen, dass das ZDF am schlechtesten zahlen würde von allen öffentlich-rechtlichen.
Das ZDF? Okay.
Ja. Aber egal. Und dann haben wir noch Nicole Belstler-Böttcher. Allein schon die Namen sagen mir alle nichts. In dem Fall ARD-Telenovela-Star aus Marienhof und Promi Big Brother. Okay. Ja, dann haben wir Steffen Dürr und da musste ich sehr lachen, weil ganz ehrlich, ich glaube, in den war ich mal verknallt für so ungefähr 10 Sekunden mit 16 oder so. Mhm. Also, und zwar, das ist auch genau die Zeit, aus dem ich ihn das letzte Mal im Fernsehen gesehen habe. Und seitdem habe ich ihn nie mehr gesehen. Und damals war er nämlich in gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Auch den kenne ich aus Sendepause Fehlanzeige. Er ist nämlich mittlerweile der beste Freund des Moderators, mehr oder weniger. Und wird regelmäßig erwähnt. Wieso habe ich seinen Namen gerade vergessen? Ist ja schlimm. Jochen Schropp.
Ach, okay, so. Gut. Ja, genau. Also er hat wohl, also er war in gute Zeiten, schlechte Zeiten, in aller Freundschaft, alles was zählt, unter uns, bla bla. Oder nee, damals glaube ich war es unter uns, so war es gewesen, egal. Auf jeden Fall, jetzt ist er mehr so Big Brother, Sommerhaus der Stars im Kampf der Reality Stars, also okay. Dann haben wir noch Hubert Feller. Hier steht Produkttest-Legende. Ich kenne den nicht.
Ja, Vox-Sendungen ab
aber
ins Bett.
Aber ich kenne die Sendung
Schrott.
Ab ins Bett. Ich gucke sie
ab
nicht, aber ich habe davon
nicht
gehört.
Ab ins Bett.
Ja, genau.
Völlig verschiedene Sendungen.
Naja, gut. Dann haben wir Simone Ballack, die Ex-Frau von, ja klar, Michael Ballack. Eine der Ex-Frauen, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch
Ballack.
Gar nicht, was die macht. Hier steht Unternehmerin, okay.
Ja, hat die nicht irgendwie so eine ganz, so bringt immer so neue Unternehmen auf den Markt oder so?
Vielleicht.
Aber die habe ich, glaube ich, auch so Influencerinnen-mäßig. Habe ich auch schon drüber gehört.
Kann gut sein. Und dann haben wir natürlich noch
den einzigen, den wir wirklich einordnen können.
Richtig, und wo wir ja auch gesagt haben, also wo wir ja schon gesagt haben,
ob das
dass
eine
das
gute
vielleicht
Idee
eine Chance für ihn sein könnte, aber wo jetzt tatsächlich dann auch die ganzen Fans von Dschungelcamp und so auf die Barrikaden gerade gehen, weil sie halt sagen, wenn er teilnimmt, dann mobben wir das. Also dann sind wir raus, dann gucken wir nicht mehr. Und da stürmt es gerade ganz deutlich. Und da hat er sich tatsächlich jetzt, weil es so richtig krass gestürmt hat, geäußert und hat gesagt, dass er hofft, dass man ihm eine Chance gibt, weil er hat gesagt, man hat, also ich bin nicht der Einzige auch, also aber ich bin auch einer, der hat Fehler in der Vergangenheit begangen und über diese Fehler ist er jetzt aber hinausgewachsen und hat es entsprechend bereut und möchte jetzt einfach zeigen, wie er jetzt aktuell ist und man sollte ihn halt nicht für diesen einen Fehler alleine beurteilen, sondern eigentlich für das, für die Person, die er heute ist und diese Person, die möchte er halt im Dschungelcamp auch zeigen. So. Und ja, mal gucken.
Ich hoffe, der Rezeptionist in dem Hotel wurde auch gefragt, ob er am Dschungelcamp teilnehmen möchte. Wahrscheinlich nicht.
Na, mit Sicherheit nicht. Ja, also das sind die Kandidaten fürs Dschungelcamp. Was sagst du?
Ja,
glaubst du,
das
ist eine gute Mischung?
Weil
wir kennen die ja alle nicht.
Kennen.
Also von dem bisschen, was wir wissen, klingt das wie eine gute Mischung. Also ich finde, es klingt wie so eine explosionsartige Mischung auf der Seite mit den ganzen Reality-TV-Sternchen. Aber ich meine, das ist natürlich beabsichtigt. Guido Farin fand ich tatsächlich spannend. Also würde ich gerne sehen, wie der sich schlägt. Und ansonsten, naja gut, ich gucke ja kein Dschungelcamp. Also deswegen, ja.
Ich fände es halt irgendwie, weil ich das Dschungelcamp vielleicht zusammen mit Big Brother immer so als die Mutter der Reality-Serien im Kopf habe, fände ich es eigentlich cooler, wenn hier nicht so viele Leute einziehen, die man schon aus anderen Reality-Serien kennt, sondern das immer so die erste Berührung ist von, weiß ich nicht, anderen Prominenten, die dann quasi sich im Dschungelcamp das erste Mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich ist die Riege der Leute, die im Reality-TV mitspielen, mittlerweile auch so groß, dass es kein Problem ist, die Hälfte des Casts aus solchen Leuten aufzufüllen. Ja, das sind ja quasi die Profis und Leute wie Gil Ofarim oder so sind dann die Amateure, die da in bekannt aus anderen Formaten da dann so reinkommen.
Naja, also das war das Dschungelcamp und jetzt haben wir auch die ersten bestätigten Kandidaten für die neue Let's Dance Staffel und da habe ich da gesessen und dachte, okay, wow, da sind Leute dabei von, also hochkarätige Leute, wo ich dachte so, okay, diese Staffel wird geil. Also, für die neue Staffel von Let's Dance, wer wissen wir kommt? Also, wir wissen, dabei sind bisher, es sind noch nicht alle, aber bisher wissen wir, es wird jetzt immer so Tag für Tag, immer ein oder zwei Leute werden gedroppt, Vanessa Borg, wo ich dachte, wer? Das war so das Erste. Also, Vanessa Borg ist wohl die ehemalige Princess Charming. Also, das ist ja auch so ein bisschen, man bedient sich da aus den eigenen Reihen, sag ich mal. Dann Esther Schweins. Esther Schweins, bekannte Schauspielerin. Ich so, oh, toll. Das war für mich schon einmal so eine hochkarätige Besetzung. Weil Esther Schweins ist ja wirklich auch eine seriöse Schauspielerin. Ich meine, ich habe jetzt lange von ihr nichts mehr gehört, aber grundsätzlich ist sie, glaube ich, ganz gut im TV-Geschäft. Und ja, also das war so, ah, okay.
Ich habe die noch nie als Schauspielerin gesehen. Für mich ist die aus RTL Samstagnacht nach wie vor. Und
okay, das ist ja jetzt aber 90er, das ist ja echt lange her.
Genau, da fand ich sie eine der stärksten. Da fand ich sie total geil.
Dann haben wir, und dann kam der nächste Hammer, Sonja Kraus. Und ich so, was? Sonja Kraus, bekannte Moderatorin, vor allen Dingen aus ihrer ProSieben-Zeit kenne ich sie. Aber wie gesagt, bekannte Moderatorin, hatte jetzt auch, ich glaube, vor einiger Zeit Krebs, den sie besiegt hat. Da war sie auch mehrfach in den Medien gewesen und so. Und tatsächlich ist es die einzige von allen, die teilnehmen, die ich auch also persönlich mal getroffen habe. Weil sie in einem Laden immer regelmäßig einkaufen war, in dem ich lange gearbeitet habe.
Ah.
Ja, aber das ging über einen guten Tag und auf Wiedersehen auch nicht hinaus. So.
Sonja Kraus mag ich voll gerne.
Bitte?
Die mag ich voll gerne, die ist mir total sympathisch.
Ja.
Ich weiß gar nicht warum. Die hatte ja so die erste Reality-Sendung, die hat ja irgendwie über Talkshows und so immer gelästert.
Talk, Talk, Talk.
Die Sendung mochte ich irgendwie, auch wenn ich die Talkshows dazu gar nicht so häufig gesehen habe. Aber ich mochte diesen Ansatz des Drüberredens. Es war eigentlich ein sehr früher Recap-Podcast, wenn man so will.
Im Grunde, ja, genau. Oder
dann immer Podcast mit so Ausschnitten.
Show, genau, ja. Was ich auch gut finde, ist, ich finde es total spannend, weil ich meine, beide, sowohl Esther Schweins als auch Sonja Kraus, sind auch schon, ich sag mal, älter. Und für Frauen ja sowieso. Und das finde ich cool. Finde ich super.
Ja.
Represent sozusagen. Dann hatten wir als nächstes Nadja Benaissa, wo ich dachte, oh, auch das finde ich eigentlich eine recht, na jetzt, also nicht so hochkarätig wie Sonja Kraus und Esther Schweins, aber schon noch hochkarätiger als eine Vanessa Borg. Also Nadja Benaissa, eine von den No Angels. Und da dachte ich so, ach, ja, okay. Und auch sie dann jetzt dabei tatsächlich bei Let's Dance. Dann haben wir Jan Kittmann, der wohl bekannt ist von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Also auch ein hauseigenes Gewächs. Dann hatten wir auch noch Simon Gose-Johann, ein Komiker, den ich seit einigen Jahren auch schon nicht mehr gesehen habe. Aber auch ein Comedian halt, der auf, ich kenne ihn vor allen Dingen von Kabelkanal-Auftritten und so.
Der hat ja öfter Plakate für Shows, die er macht auf jeden Fall. Also auf der Bühne steht er auf jeden Fall noch.
Dann haben wir Anna-Karina Wojcik, die ich persönlich ehrlich gesagt nur als Ex-Frau von Stefan Moss kenne. Aber sie ihres Zeichens wohl, ich glaube, Influencerin, oder? Und singt sie auch? Ich weiß gerade gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nie von ihr gehört.
Naja, ich glaube, sie singt auch, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir Gustav Schäfer, der Drummer von Tokyo Hotel.
Ah.
Und das war so lustig, weil
sehr
nämlich
süß.
Jetzt. Ja, das, aber ich finde es total lustig, weil überall stand irgendwie. Tokyo Hotel nimmt teil an Let's Dance. Ich so, oh mein Gott, nimmt Bild teil. Das ist ja das, was du guckst nach. Der Drummer, wie heißt der Drummer überhaupt? Weißt du, so, das ist Drummer und so, das sind ja immer so die so im Hintergrund verloren gehen.
Genau.
Also, aber da bin ich echt gespannt. Ich habe den im Interview gesehen, ich fand den echt sympathisch. Also, ich habe den, glaube ich, noch nie vor im Interview gesehen. Der hält sich da sowieso immer so ein bisschen zurück und so. Ja, also, das ist der Drummer von Tokyo Hotel. Und dann haben wir noch Joel Muttley. Das ist wohl ein Ninja Warrior. Ja, also aus diesem Format Ninja Warriors. Ja, das heißt, wir haben ja immer schon, Marcel und ich, wir haben ja immer schon so ein bisschen gescherzt und gesagt, also RTL muss halt, also wer nicht eigenen Stallgeruch angenommen hat bei Let's Dance, der hat bei RTL keine Chance. Also sämtliche Moderatoren, Ninja Warrior und was nicht alles, werden einmal quasi durch den Let's Dance Cast durchgeschleift und damit sie dann wieder entlassen werden können auf die größere Bühne.
Steht wahrscheinlich im Vertrag, dass man da mitmachen muss bei den hausinternen Formaten.
Ich muss dir sagen, das ist ja jetzt noch nicht der komplette Cast. Wie gesagt, es wird jetzt peu à peu gedroppt, aber da sind schon echt Leute dabei, wo ich sage, wow, da bin ich wirklich gespannt. Also Esther Schweins, Sonja Krause, auch Gustav Schäfer oder Nadja Beneisser, finde ich wirklich spannend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, es wird eine richtig gute Staffel. Und selbst die Leute, die ich nicht so kenne und wo ich jetzt noch nicht so richtig weiß, wie zum Beispiel eben diese ganzen Soap-Opera-Sternchen und Influencer und was nicht alles, selbst die können, glaube ich, auch eine gute Sohle aufs Parkett bringen, obwohl ich da jetzt weiter nicht mehr persönlich zu weiß. Ja, also deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Also es wird eine tolle Staffel, glaube ich. Ja.
Ich bin gespannt drauf, ob Vanessa Borg oder Nessie, habe ich gerade gelesen, wie sie genannt wird, dann mit einer Frau tanzt.
Ja, wir werden sehen. Also wir hatten beides schon in Let's Dance, also in der deutschen Fassung auch. Sowohl ein Mann-Mann-Couple als auch ein Frau-Frau-Couple schon. Ja. Ja, dann apropos romantische Gossip-Geschichten, Shawn Mendes scheint wieder vergeben zu sein, weil er nämlich jetzt in der Öffentlichkeit deutlich rumgeknutscht hat mit
einem
Model Bruna Marquezine.
Genau.
Die wohl ihres Zeichens nach die Ex von dem Fußballer Neymar war oder ist. Da dachte ich so, ach guck. Ja, da kann man sich auch fragen, wie da irgendwie die Überkreuzung stattgefunden haben. Aber vielleicht sind die dann alle irgendwie bei der gleichen Gala oder so, keine Ahnung. Und Shawn Mendes ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er ja so eine jahrelange On-Off-Beziehung immer mit Camila Cabello hatte. Und die beiden waren ja das süßeste Paar ever. Und ja, aber wie gesagt, es ist ja schon länger auch schon vorbei. Und jetzt scheint er wieder vergeben zu sein. Ja.
Ja.
Dann haben wir noch Damiano David, der sich verlobt hat. Und da hatten wir schon mal drüber geredet, dass wir glauben, er ist schon verlobt, weil er ja letztens mit seiner Freundin eben mit so einem riesen Ring am Finger sind die ja rumgerannt. Und aber jetzt ist er offiziell quasi bestätigt und verlobt. Und auch da gab es Bilder von. Damiano, ist es eigentlich David oder David? Ich glaube David.
David.
Ist Musiker, genau, und man kennt ihn hier vor allen Dingen aus der Band Måneskin, wo er eben der Frontmann ist und womit sie ja auch, sie haben ja auch den ESC gewonnen, also vielleicht kennt man es daher. Und er ist zusammen mit der Schauspielerin Dove Cameron, seine jetzt Verlobte. Und ja, und sie haben halt jetzt auf Instagram Fotos geteilt, wo sie halt wie Arm in Arm stehen und man sieht halt deutlich den Ring, den er ihr geschenkt hat, ein viereckiger Diamant. Joa.
Quadratisch sogar.
Ja, genau. Ja, ich weiß
sehr
nicht, ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, muss ich dir sagen.
Nee, ich auch nicht.
Und ich finde ihn auch nicht, also er ist schon sehr groß, ich finde ihn jetzt aber nicht zu groß, also ja. Und er sieht halt total verliebt aus, viel verliebter als
das
sie.
Das stimmt.
Das ist total krass, also sehr niedlich. Ja, also da sehr schön, dann ist die Verlobung jetzt endlich auch bestätigt. Apropos Verlobung, ich habe übrigens nochmal nachgezählt wegen letzte Woche. Wir hatten 9 Tote und 9 Hochzeiten. Als ich heute dann alles zusammenschrieb, dachte ich mir, hätte ich mir mal eine Hochzeit für heute aufgehoben. Weil für heute haben wir dann keine Hochzeit, Leute. Aber eine Fast-Hochzeit kann ich präsentieren. Und zwar
eine zukünftige.
Die Gerüchteküche, es ist natürlich nur die Gerüchteküche, aber die Gerüchteküche sagt sehr, sehr deutlich, dass Hugh Jackman und seine aktuelle Freundin Sutton Foster, deren Vorname ich immer nie weiß, warte.
Ist ihr Vorname nicht Sutton? Ist das
Nein.
nicht der Witz daran?
Ach, ich dachte, Sutton Foster wäre ein Doppelname,
nee.
Doppelnachname.
Denke ich auch jedes Mal. Ich denke immer, das ist so wie Florence Foster Jenkins oder
ja.
so.
Ach, genau.
Aber
okay.
Sutton ist der merkwürdige, Entschuldigung,
du
Vorname.
Hast recht, genau. Also Hugh Jackman und Sutton Foster wollen wohl heiraten.
Damit ist sie nicht nur seine Freundin, sondern ziemlich genau auch seine Verlobte, oder?
Ja, theoretisch schon. Wobei ich dazu sagen muss, es ist jetzt nur ein Gerücht, aber ganz ehrlich, wenn ich die Ex-Frau von Hugh Jackman wäre und mein Ex-Partner, mit dem ich 20 Jahre und länger zusammen gewesen bin, der hat mich, also die Tatsache, dass der mich verlassen hat, also da war sie ja schon sehr bitter drüber, das weiß man ja. Aber wenn der dann auch noch innerhalb von 2 Jahren nach meiner Scheidung oder eigentlich noch nicht mal einem Jahr die neue Flamme heiratet, dann wäre ich so verletzt und hätte so einen Hals, also das, ja. Ich meine, natürlich kann Hugh Jackman machen, was er will, weil er ist ja jetzt frei. Aber es ist schon, also classy ist was anderes. Ich bin so enttäuscht von Hugh Jackman, ich sag's dir ganz ehrlich.
Du hältst da mehr Groll als Carmen Geiss auf ihre Überfallleute.
Ja. Naja, man weiß ja nicht, ob es so wird, aber die Gerüchteküche ist sehr, sehr, sagt es sehr stark. Und Hugh Jackman hat wohl auch schon sein Management angewiesen, dass eine bestimmte längere Periode in seinem, also Zeitperiode in seinem Kalender freigehalten wird. Und ich meine, ja, also die...
Wir haben vergessen, ein Detail zu erwähnen.
Ja.
Es müsste natürlich schon dafür gesorgt werden, dass Sutton Foster bis dahin geschieden ist. Das ist nämlich noch nicht der Fall.
Ah, ich dachte, die sei schon durch die Scheidung.
Nein, nein,
die war
ist
seit,
sie nicht.
Die war 10 Jahre mit Ted Griffin verheiratet. Und ach so, das ist noch gar nicht durch.
Nee.
Ach, vielleicht haben sie auch einen langen Urlaub geplant oder so.
Insofern sind sie deswegen wahrscheinlich auch nicht offiziell verlobt, weil man, also kann man bestimmt, aber irgendwie ist es wahrscheinlich unschicklich, sich zu verloben, während man noch
also
verheiratet ist.
Also hier steht halt, also es sei eine Zeremonie im Kleinen und Intimen geplant. Ich meine, klar, logisch, das war auch, also ehrlich gesagt, das ist das Mindeste, was ich erwarte.
Eine Zeremonie und, des Schams.
Ja, ja, genau. Und ja, der aber Scham. Es sei wohl eine Feier im Frühling oder Frühsommer in New York geplant, aber im Frühling oder Frühsommer 27 oder nicht 26.
Ich dachte 26.
Das wäre ja dann jetzt gleich. Also ob sie bis dahin die Scheidung durchkriegen?
Schon bald den nächsten großen Schritt wagen, oder?
Naja, also wir sind gespannt, was da diese Gerüchten dran sind.
Also das wird jetzt noch 26 sein, so habe ich das verstanden.
Okay, wow, gut. Naja, dann gucken wir mal. Und
dann
gab's
Nägel mit Köpfen.
Genau, dann gab es eine Reihe von Babys. Lulu Lewe, die kleine Schwester von Sarah Connor und auch Ex-Kandidatin von Let's Dance und aber eigentlich Sängerin von Haus aus, hat jetzt ein Kind bekommen und zwar den Sohn Lunis Noe Lewe. Lunis, okay. Ja,
Louis, nur mit einem N drin.
Und es ist ein Neujahrsbaby, am 1.1. geboren. Ja, und das geht allen gut. Und es gab ein Instagram-Foto, wo ich ein bisschen auch schmunzeln musste, weil, also wo sie das Kleine, also sie ist halt noch im Wochenbett und hat das Baby halt auf der Brust liegen und der Vater daneben mit einer Benjamin-Blümchen-Torte. Und sie, es gibt auch ein Bild, da hat sie einen Krebel in der Hand und den sie halt gerade isst und so. Und ich finde das so lustig, weil ich glaube, man könnte ja jetzt sagen, hey, was hat man denn eine Torte und so. Aber ich habe mal nämlich eine Unterhaltung gehabt mit einer Freundin von mir, die halt auch schwanger war. Und sie meinte, sie hatte während der Schwangerschaft Schwangerschaftsdiabetes. Und sie hat sich so gesehnt, weil das Kind kam halt kurz vor Weihnachten auf die Welt. Und sie hat sich so gesehnt nach Butterplätzchen. Sie wollte so gerne Butterplätzchen essen und das war so, sie hat geträumt von Butterplätzchen. Und dann nachdem das Kind auf der Welt war, kam ihr Mann mit also guten Grüßen von allen und selbst gebackten Butterplätzchen. So eine,
das ist ja
eine Kiste. Und vielleicht ist das hier so ähnlich mit der Torte. Vielleicht gab es Dinge, die sie nicht essen durfte, weißt du? Wo sie dann sagt, und wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann esse ich endlich wieder ein Stück Sahnetorte. Also so könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht gewesen sein könnte. Ja.
Ich vermute ja, dass das tatsächlich eine Geburtstagstorte für das Kind ist.
Ja, aber da ist eine Kerze drauf.
Ja,
und das
und
Kind
das
ist doch nicht eins
wahnsinnig
geworden.
Genau,
ja,
das macht
genau
dich wahnsinnig.
Das war mein, aber wir denken so gleich, ey. Weil das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe gedacht, wenn das eine Geburtstagstorte.
Das ist falsch. Da müssen 0 Kerzen drauf. Kannst du nicht zählen.
Genau, das war auch mein Gedanke. Ich liebe das, wir denken so gleich. Das ist so schön. Ja. Na gut, also das erstmal. Aber auf jeden Fall geht es da allen gut und alles ist super. Dann haben wir Charles Melton, einen Schauspieler, der jetzt Vater wird. Also er ist noch nicht Vater und zwar ist er zusammen mit Camille Summers. Und man kennt ihn vor allen Dingen aus...
Riverdale,
genau richtig. Da kannte ich ihn ja sogar, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber ich kenne sein Gesicht. Und er hat mehrere Fotos eingestellt von sich zusammen mit ihr, beziehungsweise oder sie nur alleine von sich. Und sie hat halt deutlich einen ganz großen Bauch. Also sie ist definitiv schon ein bisschen länger schwanger. Und ja, schön. Also das machen sie jetzt quasi öffentlich. Es gibt ein Foto, das finde ich so niedlich. Da liegt sie da halt und dann hat der Hund, den sie haben, so ein Husky ist es, glaube ich, oder so ein Husky-artiger Hund, hat dann seinen Kopf auf ihren Bauch gebettet. Also es ist so Tiere haben ja manchmal so ein Gespür dafür und das finde ich so niedlich. Ja. Naja, also da, und dann haben sie da auf Instagram noch drunter geschrieben als Kommentar, making a little family, also wir machen eine kleine Familie. Joa. Auch sehr schön. Chris Marshall ist ebenfalls schwanger, wird zum zweiten Mal Mutter. Sie auch bekannt als Schauspielerin, unter anderem aus der Serie Paradise, die ja jetzt auch eine zweite Staffel bekommen hat. Und jetzt
aber sie
auch
ist auch Penny aus der Big Bang Theory. Da kennen die meisten
richtig,
sie
stimmt.
Her, oder?
Ja, natürlich, das kann natürlich sein. Ja, das Ding ist, dadurch, dass sie auf den Bildern hier jetzt dunkelbraune Haare hat, habe ich sie erst gar nicht erkannt als Penny, aber du hast recht. Stimmt. Und sie ist
ich sehe das immer in ihrem Lächeln, das ist irgendwie so... typisch, wenn die lächelt, denke ich immer, Penny, Penny, Penny.
Ich, aber kenne ich irgendwo her. Ich habe tatsächlich The Big Bang Theory noch nie gesehen, aber ich habe so viele Ausschnitte.
Du kannst es dir sparen. Also ich glaube, die altert auch nicht gut. Und mittlerweile sind ja alle der Meinung, dass die gar nicht so toll ist.
Ja,
aber
also ich
habe
so viele, Ausschnitte davon aber gesehen, weil die auf YouTube einem ja irgendwie so in den Algorithmus reingespült werden, dass ich glaube, dass ich mich fühle, als hätte ich sie schon gesehen. Ja, sie ist zusammen mit Ted Nolan und die beiden, ja, sind jetzt, wie gesagt, werden ein zweites Mal Eltern. Also sie haben schon ein gemeinsames Kind und ja, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir noch Derek Huff, der Papa geworden ist zum ersten Mal. Derek Huff, bekannter Tänzer, vor allen Dingen auch bekannt durch das Format Dancing with the Stars in den USA. Und ich gebe ja zu, ich weiß um die alle Fehler und dieses Showmanship und immer präsentieren und alles vor die Kamera zählen und so, aber ich mag den. Ich mag den wirklich sehr. Und deswegen, ich freue mich, er ist zusammen mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin Hayley Ebert. Die hatten ja auch dieses sehr, sehr große Drama, noch bevor sie schwanger geworden ist. Da hatte sie ja einen Gehirnschlag, also quasi in Blut, eine Ader, die
Grinsel.
Im Gehirn, genau, die im Gehirn geplatzt ist, wo sie tatsächlich nur in Anführungszeichen so glimpflich davongekommen ist und überlebt hat, weil sie sofort, weil es sofort bemerkt worden ist und sie sofort halt dann auch ins Krankenhaus gekommen ist. Und naja, und jetzt auf jeden Fall haben sie ihr Kind bekommen, es geht allen gut. Und zwar die Tochter Everly Capri Huff, also Everly Capri, und sind offensichtlich ganz, ganz glücklich und begeistert. Und wir haben hier wieder so ein klassisches Händchen-Füßchen-Foto, aber sehr, sehr niedlich, ja. Ja, und also da freue ich mich auch für die beiden. Everly finde ich okay, finde ich einen schönen Namen. Capri,
ja.
Okay, aber Everly finde ich süß, ja. Wunderbar, und das sind dann die Babys diese Woche, also erstaunlich viele Kinder auch wieder unterwegs. Und dann wollte ich noch was sagen, was eigentlich übrigens Housekeeping gewesen wäre, was ich aber durch meine Jammerei vorhin vergessen habe. und zwar, dann schiebe ich das jetzt noch nach. Ich wollte sagen, die letzte Folge, die eingestellt worden ist, war tatsächlich eine falsche Folge. Was dann aber Gott sei Dank recht früh bemerkt wurde von den Leuten, die gehört haben und gesagt haben, Moment mal, ist das nicht die Folge von letztem Mal? Und dann habe ich festgestellt, ja, das ist es. Und dann habe ich anderthalb Stunden damit zugebracht, zu versuchen, dass die richtige Folge hochgeladen wird. Aber aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen hat der Server, obwohl ich die richtige Folge hochgeladen habe, immer Zugriff auf die vorletzte Folge genommen. Was bedeutete, dass ich also hochladen, reinhören, falsche Folge. Austauschen, reinhören, falsche Folge. Cache löschen, hochladen, reinhören, falsche Folge. Also die ersten 10 Minuten, das ist noch okay. Die erste halbe Stunde auch noch. Nach einer Stunde habe ich gedacht, ich schmeiß den Computer gegen die Wand.
Ich bewundere deine Tenacity, deine
Durchhaltevermögen. Ja, aber es muss ja irgendwie sein, ja. So, also ich wollte damit nur sagen, der Fehler ist aufgefallen und wir bemühen uns dann auch sowas so schnell wie möglich zu beheben. Aber es war wirklich, also es war ein Spiel in Verzweiflung und Frustration, das am Ende ja Gott sei Dank in Münster
gut ausgegangen
in,
ist.
Genau, Münster in, es hat alles geklappt, aber es war eine längere Geschichte. Und das wollte ich nur als Erklärung dazu sagen, falls ihr euch gewundert habt, warum da jetzt eine alte Folge war. Vor allen Dingen, es ist ja auch so, wenn ihr die Folge, also wenn die bei euch von einem Podcatcher gezogen wird, dann und ich dann die Folge austausche, dann zieht der Podcatcher nicht automatisch die neue Folge, sondern dann muss man den Podcatcher nochmal neu laden. Das heißt, es hätte euch passieren können, dass ihr vielleicht automatisch die Folge gezogen habt, ich sie schon längst ausgetauscht habe und ihr dann immer noch die alte gehört habt. Und deswegen wollte ich einfach dieses ganze Chaos und so, ich wollte gerade mal aufklären. Also deswegen war das so. So. Und jetzt hoffe ich, dass der Rest von 26 besser läuft. Gut.
Vielen Dank für deine Geduld.
Ja, danke dir. So, ihr Lieben, das ist es gewesen diese Woche und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder und ansonsten, ja, was soll man natürlich wünschen? Viel Spaß, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht ärgern, fahrt vorsichtig. Bis dann.
Bis nächste Woche.
Tschüss.